Bevor wir beginnen, wollen wir noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du da bist und dass du uns auch diesen Nachmittag schenkst. Wir bitten dich um deinen Segen, weil alles von dir abhängig ist. Und so sind unsere Augen, die Augen des Herzens auf dich gerichtet, dass du uns auch Kraft, Spannkraft, Konzentration gibst und offene Herzen, um dein Wort aufzunehmen und zu bewahren. Schenk uns deinen Segen, Herr Jesus. Wir preisen dich für all deine Freundlichkeit und deine Güte. Amen. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die neu zu uns gestoßen sind heute Nachmittag. Wir haben das Thema vor uns: Können Erlöste wieder verloren gehen? Die Frage, ob ein Christ wieder verloren gehen kann, beschäftigt viele Gläubige. Wir untersuchen heute Nachmittag alle wichtigen Argumente dafür und dagegen. Dabei werden wir auch erkennen, woran es liegt, dass es unter Christen in dieser Frage überhaupt verschiedene Meinungen gibt. Aber mit Gottes Hilfe können wir als Gläubige auch in dieser Frage Klarheit erhalten. Dies ist wichtig, um Heilsgewissheit und echte Freude im Glauben zu haben. Es kommt in dieser Sache auf die Fragestellung an. Wenn mich jemand fragt, kann ein Christ verloren gehen, dann sage ich ja. Aber wenn jemand fragen würde, kann ein Christ wieder verloren gehen, dann sage ich rundherum nein. Wenn jemand sagt, kann ein Gläubiger verloren gehen, ja. Wenn jemand sagt, kann ein Kind Gottes verloren gehen, nein. Und wenn jemand fragt, kann ein Kind Gottes wieder verloren gehen, dann sage ich auch nein. Wenn jemand fragen würde, kann ein Hebräer verloren gehen, dann sage ich ja. In Anspielung auf den Hebräerbrief. Wenn jemand sagt, kann ein Gläubiger verloren gehen, eben, da sage ich ja. Aber wenn jemand sagt, kann ein Wiedergeborener verloren gehen, dann sage ich nein. Also es kommt wirklich auf die Frage an. Und das hängt damit zusammen, die Bibel zeigt, es gibt echte und unechte Christen. Das sehen wir so schön, so eindrücklich dargestellt im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen in Matthäus 13, 24 bis 30. Der Herr Jesus spricht über das Reich Gottes, das er in jüdischer Ausdrucksweise, das Matthäusevangelium ist ja besonders für Juden geschrieben worden, das Reich der Himmel nannte. Himmel, hebräisch Shamayim, haben wir im Hebräischen benutzt als Bezeichnung für Gott, als Ersatzname für den unaussprechlichen Namen Gottes, Yahweh. Also das Reich der Himmel ist im Prinzip das gleiche wie das Reich Gottes. Und es geht dabei um Gottes Herrschaft unter den Menschen hier auf Erden. Also das Himmelreich, das Reich der Himmel ist nicht quasi ein Reich im Himmel. Das versteht man ja unter Himmelreich, nicht wahr? Das Reich der Himmel ist ein Reich hier auf Erden. Und der Jesus sagt in Matthäus 13, wie alles kommen wird in dieser Zeit, in der er weggehen wird in den Himmel, bis er zurückkehrt in Macht und Herrlichkeit. Und da steht nun in Matthäus 13, 24, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging hinweg. Ich muss erklären, das griechische Wort für Unkraut ist ein bestimmtes Unkraut. Und zwar, im Deutschen nennen wir das Lolch. Das ist heute nicht mehr so ein Problem, aber im Mittelalter war das ein Riesenproblem, auch in Europa. Das ist ein Unkraut, das sieht im Anfangsstadium aus wie Weizen. Man kann es kaum von Weizen unterscheiden. Und erst wenn die Frucht ausgereift ist, kann man Lolch von Weizen klar unterscheiden. Aber es ist so, dass Lolch ist ein giftiges Unkraut. Es kann also dazu führen, schließlich bis zum Tod, aber es kann auch zu Sprachstörungen führen, Erbrechen, Übelkeit. Ist also nicht so ganz ohne. Aber es sieht aus wie. Nun lese ich weiter. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut und der Lolch. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er den Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sprachen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach, nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit demselben den Weizen ausraufet. Lasst es beide zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, leset zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Dann kommt die Auslegung in Vers 36. Dann entließ er die Volksmenge und kam in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber, dies sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitter aber sind Engel. Gleich wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, also wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die das Gesetzlose tun und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird sein das Weinen, das Zähneknirschen. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Der Herr Jesus erklärt also die ganze weitere Entwicklung des Zeugnisses Gottes auf dieser Erde. Bis hin zu seiner Wiederkunft. Nicht wahr? Der Herr Jesus nennt auch in Matthäus 12, Paulus tut das am Ende von Epheser 1, unsere heutige Zeit, dieses Zeitalter. Und das tausendjährige Reich in beiden Stellen wird genannt durch den Herrn Jesus und auch durch seinen Diener Paulus, das kommende Zeitalter. Und der Herr Jesus sagt also, es wird so sein bis zur Vollendung des Zeitalters. Das heißt, die ganze Zeitperiode, bis er kommen wird als König und Richter der Welt, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Und da wird es nun so kommen, in der ganzen Welt wird das Evangelium verbreitet werden. Der gute Same wird gesät durch den Sohn des Menschen. Der Herr Jesus wirkt das, und zwar in der ganzen Welt, das wird ja erklärt, der Acker aber ist die Welt. Und die wahren Gläubigen werden genannt die Söhne des Reiches. Aber der Teufel sät da unter die Söhne des Reiches, Söhne des Bösen. Und es ist schwierig, mit Sicherheit zu unterscheiden, ist das nun Weizen oder ist das Lolch? Und so sagt dieser Herr im Gleichnis seinen Knechten, nein, ihr dürft das nicht einfach jetzt ausraufen. Das müsst ihr stehen lassen bis zum Schluss. Also es geht nicht, dass in der Zeit der Gemeinde entschieden wird, das ist kein echter Christ, den töten wir. Und das ist ein richtiger Christ, den lassen wir. Das ist Gottes Sache, erst bei der Wiederkunft Christi das Gericht auszuüben. Und eben, dann wird das Unkraut in den Feuerofen, ein Bild der Hölle, des ewigen Gerichtes, geworfen. Also, hier macht das Gleichnis klar, das christliche Zeugnis hier auf Erden wird so sein, es gibt eine Vermischung zwischen Echten und Unechten. Und die Unterscheidung wird immer eine schwierige sein. Und zwar so schwierig, dass es nie erlaubt sein wird, hier ein definitives Wort durch Ausführen des Gerichtes, durch Abschneiden auszuführen. Also, der langen Rede kurzer Sinn. Es gibt echte und unechte Christen. Das Gleiche ist vom Unkraut unter dem Weizen macht das deutlich. Und es gibt einerseits Bezeichnungen in der Bibel, die werden sowohl für echte als auch für unechte Christen verwendet. Doch es gibt andererseits Bezeichnungen, die nur für die Echten gebraucht werden. Zum Beispiel der Ausdruck Kinder Gottes. Das wird jetzt nie für jemanden benutzt, den man als Lolch bezeichnen würde. Nur für den Weizen. Der Ausdruck Wiedergeborene wird jetzt immer nur in der Bibel verwendet für echte, nicht für Schein, für Scheinheilige. Oder der Ausdruck vor Grundlegung der Welt Auserwählte. Das wird nur verwendet für wirkliche Gerettete. Oder der Ausdruck aus Glauben Gerechtfertigte. Und so weiter. Aber es gibt andere Ausdrücke, wie zum Beispiel Gläubige. Das kann auch für Unechte verwendet werden. Schlagen wir auf das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld in Lukas 8. Wir könnten es auch in Matthäus 13 lesen. Auch da beschreibt der Herr Jesus, wie es weitergehen wird, bis er dann wiederkommt. Da wird das Wort Gottes verbreitet auf dem Acker und er erklärt in Lukas 8, Vers 11, dies aber ist das Gleichnis, der Same ist das Wort Gottes. Und er erzählt hier von einem Sämann, der sät den Samen, das Wort Gottes, aber das fällt zum Teil auf guten Boden, dann fällt es aber auch unter Dornen oder auf Steiniges oder auf den Weg. Das sind vier verschiedene Arten von Menschen. Und jetzt lesen wir etwas ganz Interessantes in Vers 13. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel, welche für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen. Aber dann bei der guten Erde, da sagt der Herr Jesus in Vers 15, dass in der guten Erde aber sind diese, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Das sind dann die echt Bekehrten. Jetzt sehen wir aber hier bei denen, wo das Wort auf das Felsige fällt, das sind Menschen, die nehmen das Wort Gottes mit Freuden auf und sie glauben, aber nur für eine Zeit. Und später kommt der Abfall. Und da kann man sagen, das sind also Gläubige. Aber wir werden auch später noch deutlicher sehen, aber keine Wiedergeborenen. Darum der Ausdruck Gläubige, das ist noch nicht etwas Eindeutiges. Und so gibt es mehrere Ausdrücke, die sind nicht eindeutig. Aber jetzt kommt Folgendes. In den Stellen, die gebraucht werden, um zu beweisen, dass ein Wiedergeborener das Heil wieder verlieren könnte, dort finden wir nie die eindeutigen Ausdrücke. Wie Kinder Gottes, Wiedergeborene, Vorgrundlegung der Welt, Auserwählte und so weiter. Dort finden wir immer die Ausdrücke, die sowohl als auch verwendet werden könnten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man kann festhalten an dieser Stelle, Gegner der Heilssicherheit sollten wenigstens eine einzige Bibelstelle vorweisen, wo unter Bezeichnung der Erlösten durch eindeutige Ausdrücke von dem Los der ewigen Verdammnis gesprochen wird. Also Kinder Gottes, Auserwählte, Wiedergeborene. Aber das können sie nicht. Das ist also interessant, alle Stellen, die wir nachher bezeichnen, in Anführungsstrichen als schwierige Stellen, entbehren dieser eindeutigen Ausdrücke. Und das macht es verständlich, warum es unterschiedliche Ansichten gibt unter Christen. Weil die einen eben diese Stellen nehmen mit diesen uneindeutigen Ausdrücken und sagen, da steht doch klar, ein Gläubiger kann wieder verloren gehen. Jawohl, einverstanden, Gläubige können wieder verloren gehen. Wir können verloren gehen. Nicht wieder verloren gehen, dann hätten sie das Heil schon gehabt, oder? Aber Gläubige, die das Heil noch nicht hatten, sondern nur das Wort mit Freuden aufgenommen hatten, die können eine Zeit glauben und dann fallen sie wieder ab. Nun, noch wichtige Begriffserklärungen, Definitionen. Man spricht im Zusammenhang mit unserem Thema von Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Was meint man damit? Heilssicherheit bedeutet, ein Kind Gottes kann nicht mehr verloren gehen. Das wäre eine objektive Tatsache der Errettung. Heilssicherheit. Heilsgewissheit, darunter versteht man, ein Kind Gottes weiß, ich bin errettet. Also mit diesem Ausdruck geht es um das persönliche Wissen um die Errettung. Und es gibt Leute, die sind Gegner der Heilsgewissheit, der Heilssicherheit, aber Befürworter der Heilsgewissheit. Etwas verwirrend, oder? Aber ich will sagen, die sagen, ja, ich kann wissen, ich bin errettet, im jetzigen Zustand. Wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre ich errettet. Das kann ich wissen. Aber ich kann nicht die Gewissheit haben, ob wirklich einmal am Ende, ob ich dann zu den Geretteten gehöre. Das heißt, die würden sagen, ich habe Heilsgewissheit für den Moment, aber es gäbe keine Heilssicherheit. Versteht man jetzt den Unterschied? Also das Heilsgewissheit, das wäre mehr das subjektive Wissen um Rettung, und Heilssicherheit, das wäre die objektive Tatsache, man ist errettet, das steht fest. Und darum ist es wichtig, wenn man je nachdem mit Leuten spricht, je nachdem, was sie für einen Standpunkt vertreten, benutzen sie den Ausdruck Heilsgewissheit und sagen, ja, ich glaube auch an Heilsgewissheit. Aber sie sind gleichzeitig Gegner von Heilssicherheit. Aber man kann auch Leuten begegnen, die sind Befürworter der Heilssicherheit und der Heilsgewissheit. Das ist auch das, was ich versuche, heute Nachmittag darzustellen. Nun habe ich einen Katalog zusammengestellt auf dem Skript mit schwierigen Stellen, in Anführungsstrichen. Das sind wesentliche Stellen, die immer wieder gebracht werden, wenn es geht, zu beweisen, in Anführungsstrichen, dass ein Kind Gottes wieder verloren gehen könnte. Und dann habe ich eine Liste gemacht mit Stellen, die sprechen für die Heilssicherheit. Und danach werde ich kurz auch noch einiges erklären zu dem Thema, der Heilige Geist wirkt Heilsgewissheit. Und ganz am Schluss habe ich noch eine Zusammenstellung gemacht von Kennzeichen einer echten Bekehrung. Einen ganzen Katalog von Punkten, die deutlich machen, woran kann man erkennen, dass man wirklich wiedergeboren ist, beziehungsweise eben nicht wiedergeboren ist. Schließlich werde ich dann auch noch einiges sagen über das Thema Lohn für die Treue der Erlösten. Also gehen wir an die schwierigen Stellen heran. Matthäus 10, 22, 24, 13 und Markus 13, 13. Dann nehmen wir eine Stelle. Markus 13, Vers 13, die wir aufschlagen. Der Herr Jesus sagt in seiner Endzeitrede auf dem Ölberg, Markus 13, 13, und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Also es geht um Ausharren bis zum Ende und dann kommt die Rettung. Und das wird als Argument dafür verwendet, man kann also nicht wissen, jetzt, ob man wirklich errettet ist. Man ist erst errettet, wenn man wirklich eben ausharrt bis zum Ende. Nun, zu diesem Punkt können wir jetzt 1. Petrus 1, Vers 5 aufschlagen. Und dort wird deutlich werden, dass Gott den Wiedergeborenen die Gabe des Beharrens schenkt, dass sie Festigkeit haben können bis ans Ende. 1. Petrus 1, Vers 5. Da sagt Petrus, die ihr durch Gottes Macht durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Also Petrus sagt, ihr werdet bewahrt werden zur Errettung in der letzten Zeit, der Zeit der Wiederkunft Christi. Und das geschieht durch Gottes Macht. Nicht durch eure Kraft, sondern durch Gottes Macht. Jetzt ist es ganz wichtig zu sehen, wen spricht ihr an? Nun, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also er spricht Menschen an, von denen er sagt, Gott der Vater hat uns wiedergeboren. Da geht es eindeutig um Wiedergeborene. Und von denen wird gesagt, sie werden durch Gottes Macht bewahrt bleiben, dass sie das Ende erreichen. Aber diese Gabe des Beharrens ist nicht denen gegeben, die man als auf den Felsen gesät bezeichnen müsste. Die nur das Wort mit Freuden aufnehmen, sie glauben für eine Zeit und dann kommt Verfolgung und sie fallen ab. Die haben nicht die Gabe des Beharrens, weil sie eben nicht Wiedergeborene sind. Und nun, wenn der Herr Jesus sagt, wer aber ausharrt bis ans Ende, wird errettet werden, bedeutet, die wahren Wiedergeborenen, die werden auch ausharren bis ans Ende, weil sie eben die Gabe des Beharrens haben, gemäß 1. Petrus 1, Vers 5. Noch etwas, 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Hier wird gesagt, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und wieder ist wichtig, hier haben wir einen Ausdruck, der ganz eindeutig ist. Die aus Gott geboren, das sind die Wiedergeborenen. Die überwinden die Welt. Warum? Weil sie eben durch das neue Leben die Kraft haben und durch Gottes Macht die Gabe des Beharrens, um bis zum Ende eben durchzustehen. Es wird nicht gesagt, die aus Gott geboren sind, sollen die Welt überwinden, sondern alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Das wird als Tatsache hingestellt. Nicht als eine Aufgabe, sondern als eine Tatsache. Und wieder wichtig, es steht nicht, alle, die gläubig sind, überwinden die Welt. Nein, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und nun wichtig, man wird nicht errettet durch das Beharren, sondern das Beharren erweist die wirkliche Errettung. Und da könnte man auch noch hinweisen auf den Gegensatz zwischen dem Römer- und dem Jakobusbrief. Im Römerbrief geht es darum, um das Thema Rettung ohne Werke. Aber im Jakobusbrief geht es darum, dass Errettete Werke aufweisen. Und das wurde auch schon unter Reformatoren ganz klar erkannt. Auch Calvin schreibt darüber sehr schön, indem er zeigt, es ist gar kein Problem, Römerbrief und Jakobusbrief. Der Römerbrief zeigt, um errettet zu werden, kann der Mensch keine Werke vor Gott aufweisen. Das geschieht alles nur durch Glauben an das, was der Herr Jesus getan hat am Kreuz. Und der Jakobusbrief macht deutlich, man kann nicht sagen, ich bin ein echter Gläubiger und man weist keine Werke aus, die wirklich von Gott her gesehen gute Werke sind. Der wahre Glaube erweist sich durch Werke. Aber es sind nicht die Werke, die bewirken, dass wir errettet werden. Und so ist es auch mit dem Ausharren bis zum Ende. Das ist nicht die Bedingung zur Rettung, sondern das ist die Folge einer wahren Wiedergeburt. Dann kommen wir zu einer zweiten schwierigen Stelle. Die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben. Gemäß Matthäus 12, 31. Der Herr Jesus sagt, deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer irgendein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber irgendwie den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden. Weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Da benutzt übrigens der Herr Jesus wieder diesen Ausdruck, den man schon bei den alten Rabbinern findet. Dieses Zeitalter, das ist die Zeit jetzt, bis dann der Messias kommt als König der Welt. Und das zukünftige Zeitalter ist dann das messianische Friedensreich hier auf Erden. Nun, was ist der Zusammenhang? In Matthäus 12 wird ein blinder und stummer Besessener zum Herrn Jesus gebracht. Matthäus 12, 22. Und der Herr Jesus treibt diesen Dämon aus. Die Volksmenge sagt, dieser ist doch nicht der Sohn Davids. Vers 23. Ben David ist ein Titel für den Messias. Die sagen, das kann ja nicht sein. Das muss doch quasi der Messias sein. Wenn er so etwas tut. Und die Pharisäer sagen, Vers 24, dieser treibt die Dämonen nicht aus, es sei denn durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Die Pharisäer haben damals auch versucht, Exorzismus zu praktizieren. Also Dämonenaustreibung. Und das kann man im Talmud nachlesen. Sie haben erklärt, man solle das so tun, man müsse den Dämon nach seinem Namen fragen. Und dann müsse man eben dem Dämon gebieten, indem man seinen Namen nennt, und so kann man ihn austreiben. Aber da gab es natürlich das Problem, was ist, wenn ein Besessener stumm ist? Dann kann er den Namen nicht sagen. Ja, also, das ist eigentlich hoffnungslos. Und dann ist ja klar, wer kann dann noch helfen? Das wäre dann nur noch der Messias. Und jetzt haben wir genau die Situation, nicht irgendein Besessener, sondern ein tauber und stummer Besessener. Und der Jesus treibt den Dämon aus. Und das war eigentlich für die Volksmenge klar. Also, dann müsste er ja der Messias sein. Aber sie sind so erstaunt, dass sie sagen, dieser ist doch nicht der Sohn Davids. Und jetzt kommen diese Pharisäer, die da dabei waren, und machen klar, nein. Es widerspricht zwar unserer eigenen Logik, er müsste der Messias sein, aber sie wollten ihn nicht und haben sein Werk als das Werk des Teufels bezeichnet. Beelzebub, der Oberste der Dämonen, ist der Teufel. Das heißt, das war hier eine ganz bewusste, für diese Menschen, die da waren, nicht für alle Pharisäer, sondern für diese Pharisäer, die da waren, war das eine ganz bewusste Verwerfung des Messias. Und zwar so, dass sie eigentlich das Werk des Heiligen Geistes, das der Messias ausgeführt hat, hatte, bewusst als Teufelswerk bezeichnet haben. Und damit haben sie den Messias quasi definitiv verworfen. Und damit war auch ihre Gnadenzeit abgelaufen. Wenn der Mensch so definitiv zur Verwerfung kommt und dabei eben den Heiligen Geist, der den Menschen ja die Augen öffnet, lästert, dann sehen wir hier, wie die Türe da zugeht. Es ist uns wohl allen klar, dass grundsätzlich die Gnadenzeit eines Menschen dauert bis zum Tod. Nach dem Tod gibt es keine Möglichkeit mehr zur Bekehrung. Der Jesus sagt ja schon in Markus 2, der Sohn des Menschen hat Gewalt, auf Erden Sünden zu vergeben. Das heißt also, solange wir auf Erden leben, ist es grundsätzlich möglich, dass uns die Sünden vergeben werden. Aber im Jenseits nicht mehr. Da kann nicht jemand verloren ins Jenseits gehen und dann noch nachträglich Vergebung bekommen. Aber es ist auch möglich, dass die Gnadenzeit schon zu Lebzeiten abläuft. Ein Beispiel aus der Bibel, das sehr klar ist, der Pharao in Ägypten. Er verhärtet sein Herz 6-mal. Und beim 7. Mal heißt es dann in 2. Mose, dass Gott sein Herz verhärtete. Er verhärtete es dann noch weitere Male, aber ab dem 7. Mal konnte er gar nicht mehr anders. Dort hat Gott sein Herz hart gemacht, er konnte sich nicht mehr bekehren. Da war die Gnadenzeit auf Erden für ihn abgelaufen. Und das war mit diesen Pharisäern der Fall. Mit dieser Lästerung des Geistes war es quasi definitiv. Aber wir sehen, der Zusammenhang ist eben der, es war eindeutig erwiesen, Jesus ist der Messias. Und sie verwarfen ihn als Messias. Also, ein Kind Gottes muss nicht in der Angst leben. Ich könnte vielleicht einmal den Heiligen Geist lästern und dann wäre es für mich vorbei. Hier geht es um Pharisäer, die den Messias und das Werk des Heiligen Geistes wissentlich verworfen hatten. Nun werden wir sehen, dass diese Stelle Matthäus 12 eine sehr direkte Verbindung hat zu den berühmten Stellen Hebräer 6 und 10. Also da kommen wir, bei der Behandlung dieser Stellen kommen wir auf dieses Thema von Matthäus 12 nochmals zurück. Nun gehen wir schön der Reihe nach in Matthäus zu Kapitel 25. Dort haben wir das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 waren klug, sie nahmen nämlich auch Öl mit als Reserve zu ihren Öllampen. Und 5 waren töricht, sie nahmen keine Reserve mit, nur die Lampe, die brennende Lampe. Und es verzögert sich bei diesem Hochzeitsfest. Ich meine, man muss verstehen, die 10 Jungfrauen in der jüdischen Kultur waren Freundinnen der Braut. Und die sollten mit dabei sein, wenn das große Ereignis stattfindet bei der Hochzeit, wenn der Bräutigam kommt, um die Braut zu Hause abzuholen. Zum Hochzeitsfest. Und nun diese 10 Jungfrauen, die warten und warten und warten. Es verzieht sich. Und dann schlafen auch alle ein. Aber um Mitternacht kommt dann plötzlich ein Geschrei. Siehe der Bräutigam! Und alle werden wach! Und jetzt merken die Törichten, oh, wir haben ein Problem, wir sollten Reserve haben. Gebt ihr, weise, kluge Jungfrauen, gebt uns von eurem Öl. Und sie sagen, das geht nicht. Ihr müsst für euch besorgen, sonst reicht es für beide nicht. Und als sie dann hingehen, um Öl zu kaufen, kommt der Bräutigam. Alle gehen zur Hochzeit ein. Als die Törichten dann zu spät kommen, an die Türe schlagen, pochen, da ist die Türe verschlossen. Und ich lese jetzt noch Matthäus 25, 10. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Nun, hier haben wir die 10 Jungfrauen. Wen stellen die dar? Das ist nicht so klar. Und genau das ist der Punkt. Die Bezeichnung Jungfrauen ist nicht ein eindeutiger Ausdruck jetzt für Wiedergeborene. Der ist eigentlich, würde ich sagen, genauso ungewiss wie der Ausdruck Gläubige. Die auf das Felsige gesät sind, das sind solche, die glauben für eine Zeit und dann wieder abfallen. Also, darum ist es gefährlich, wenn man jetzt diese Stelle nimmt, um zu beweisen, dass Wiedergeborene das Heil verlieren können. Man kann hier beweisen, dass törichte Jungfrauen das Ziel nicht erreichen werden. Jawohl. Aber merkt man, man macht da schon einen Sprung. Wenn man die Heilssicherheit ablehnt, dann behauptet man von vornherein, ist völlig klar, alle 10 Jungfrauen sind Wiedergeborene. Nun, es geht hier wieder um ein Gleichnis des Reiches der Himmel. Kapitel 25, 1. Alsdann wird das Reich der Himmel gleich geworden sein, 10 Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen. Es geht wieder um das Reich der Himmel, das Reich Gottes. Und da haben wir ja schon gesehen in Matthäus 13, dass mit dem Reich Gottes in dieser Zwischenzeit vom ersten Kommen des Herrn Jesus und dann sein Weggang in den Himmel, bis er wiederkommen wird als König der Welt. Da wird hier sehr viel geschehen. da wird auf dem Acker Lolch und Weizen gesät werden. Und da gibt es eben 10 Jungfrauen, 5 Kluge und 5 Törichte. Nun muss man eben sagen, das Reich der Himmel beschreibt im weitesten Sinn den Bereich des christlichen Zeugnisses. Nämlich, wir können sagen, die Christenheit. Und zur Christenheit gehört eben Weizen und Lolch. Und da gehören eben auch kluge Jungfrauen und törichte Jungfrauen. Übrigens interessant, im Gleichnis wird die Braut mit keinem Wort erwähnt. Also in diesem Gleichnis geht es gar nicht speziell jetzt um die Braut, sondern es geht einfach um dieses Bild bei der Hochzeit. Diese Freundinnen, die warten, bis der Bräutigam kommt und es verzieht sich, schlafen ein, dann kommt das Erwachen und dann die Hyperaktivität, die Aktivität und so weiter. Also, auch dieses Gleichnis beschreibt die Christenheit. Die 10 Jungfrauen stellen alle christlichen Bekenner dar. Die Lampen mit dem Licht symbolisieren das christliche Zeugnis. Und das christliche Zeugnis wurde in den 2000 vergangenen Jahren nicht nur von Wiedergeborenen getragen, sondern im Prinzip von allen, die sich zu Christus bekannt haben. Jetzt könnte man sagen, aber in den Lampen hat es Öl. Also müssen die den Heiligen Geist in sich haben. Auch da machen wir wieder einen Gedankensprung. Das Öl hat man ja in der Lampe, da in der Hand, oder? Ist ja nicht Öl im Körper drin, oder? Wie kann man sagen, Öl in der Lampe, also folglich, die haben den Heiligen Geist in sich wohnend? Nein. Man kann sagen, das Öl ist doch ein Bild des Heiligen Geistes, natürlich. Ja, und wie ist das mit dem Heiligen Geist? Er wirkt überall, wo Menschen das christliche Zeugnis weitertragen. Das christliche Zeugnis wurde in früheren Jahrhunderten auch durch Mönche in alle möglichen Länder gebracht. Zum Beispiel war das sehr dramatisch, als sie nach Irland kamen und die Heiden dort missionierten. Nun, wir können nicht behaupten, dass alle diese Missionare wirklich wiedergeboren waren. Aber sie haben Gottes Wort weitergegeben und so hat sich der christliche Glaube ausgebreitet. Und wo immer das Wort Gottes verkündigt wird, unabhängig, ob der Verkündiger wirklich wiedergeboren ist oder nicht, Gott wirkt souverän durch sein Wort und wirkt durch seinen Geist. Und darum gibt es Leute, die können sagen, ich bin zum Glauben gekommen durch die Predigt von einem Pfarrer, der war gar nicht wiedergeboren. Gott ist souverän und er kann das Wort benutzen und er wirkt durch seinen Heiligen Geist da, wo das Wort gepredigt wird, gelesen wird, souverän. Natürlich ist der Heilige Geist da am Wirken. Und darum ist es gar kein Problem mit dem, das Öl in den Lampen. Aber was wichtig ist, die haben nicht genug, um das Zeugnis bis zum Ende zu führen. Und so können wir also auch da sagen, ihnen fehlt die Gabe des Beharrens bis zum Ende, die Gott den Wiedergeborenen gibt. 1. Petrus 1, Vers 5. Und so stehen die schließlich vor der verschlossenen Türe, und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Er sagt auch nicht, ich habe euch früher gekannt und sowas, ja? Ich kenne euch nicht. Ihr gehört nicht zu den meinen. Und so ist auch dieses Gleichnis kein Argument, für das es eben verwendet wird. Aber noch etwas heilsgeschichtlich Wichtiges. Wir sehen, diese Jungfrauen erwarten den Bräutigam. Das bedeutet, sie warten auf die Wiederkunft Jesu. Und wie war das in der Kirchengeschichte? Am Anfang war dieses Warten auf Jesus Christus eine lebendige Hoffnung der Gläubigen. Aber übrigens besonders also ab dem 4. Jahrhundert, als die Christenheit Staatsreligion wurde, da wurden die Ziele immer mehr irdisch ausgerichtet. Und da ging dieses Warten auf den Herrn verloren. Und so kann man sagen, ist die ganze Christenheit eingeschlafen. Die Wiederkunft Christi war nicht mehr ein großes Thema durch die Jahrhunderte hindurch. Und seit wann ist das wieder ein großes Thema geworden? Ganz besonders seit der Erweckungszeit in Nordeuropa und Nordamerika im 19. Jahrhundert. Dort wurde auch wieder ganz neu entdeckt. Wir haben die Verheißung der Wiederkunft Jesu und wir müssen auch unterscheiden zwischen Entrückung, das Kommen des Herrn für die Seinen, und dem Kommen des Herrn Jesus als Richter mit allen Gläubigen, mit den Seinen und so weiter. Das war wirklich ein Erwachen. Man könnte sagen, da ertönte kirchengeschichtlich dieser Ruf: Der Bräutigam kommt. Aber auch da, im Gleichnis, kommt er nicht sofort. Und so war das auch. Der Herr ist nicht gleich im 19. Jahrhundert gekommen, sondern ist eine gewisse Zeit hat es gedauert, ja? Und er ist auch heute noch nicht gekommen. Aber wir sehen, alle wurden wach. Und das ist interessant, dass eine Aktivität in der Christenheit entwickelt wurde ab dem 19. Jahrhundert. Nicht nur von den wahren Gläubigen. Übrigens ist interessant, da hat man in dieser Zeit die Weltmission wieder entdeckt. Und während die Bibel noch 1800 übersetzt war in etwa 137 Sprachen, in etwa 70 Sprachen, ja, 70 Sprachen um 1800, war es 1830 waren das schon etwa 150 Sprachen. Also das heißt, in diesen 30 Jahren der Erweckungszeit hat man auf dem Gebiet der Bibelübersetzung gleich so viel geleistet wie in den vergangenen 1800 Jahren. So grob gesagt. Und heute ist die Bibel und Bibelteile sind übersetzt in über 2400 Sprachen. Da ist schon eine Aktivität entstanden, die gewaltig ist. Aber die Unechten sind auch aktiv geworden. Wenn man denkt an den ganzen Aktivismus, auch im sozialen Bereich, der im christlichen Namen gemacht wird seit dem 19. Jahrhundert, das ist unglaublich. Alle sind aktiv geworden. Die Törichten und die Klugen. Aber die Törichten werden vor der verschlossenen Türe stehen. Es gibt ein zu spät. Das können wir lernen aus Matthäus 25. Ein Text, der ein wichtiger Text ist, gerade auch für Evangelisation. Um zu zeigen, man kann die Bekehrung nicht einfach hinausschieben und hinausschieben. Auch wenn man in die Kirche geht oder ab und zu mal Gottesdienste besucht und vielleicht auch noch in der Bibel liest. Das reicht nicht. Es braucht eine echte Bekehrung. Sonst kommt der Tag, wo es zu spät ist und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Ja, dann gehen wir gleich zu Matthäus 25. In Vers 24 bis 30, da wird der böse Knecht verdammt. Ich muss erklären. Das Gleichnis beginnt in Vers 14. Denn gleich wie ein Mensch, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab, und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner Fähigkeit. Und alsbald reiste er außer Landes. Nun, hier haben wir wieder ein Gleichnis, direkt angeschlossen an das Himmelreichsgleichnis der 10 Jungfrauen. Auch das beschreibt wieder, wie es weitergehen soll mit dem christlichen Zeugnis. Dieser Mensch, der da außer Landes reiste, das ist der Herr Jesus. Der Sohn Gottes ging wieder zurück in den Himmel. Er ging in ein fernes Land. Aber in dieser Zeit der Abwesenheit, bis er dann wieder kommen sollte, da hat er Knechte auf dieser Erde, die für ihn wirken. Und so übergibt er ihnen Wertgegenstände, Talente, das ist ein Gewicht, eine Gewichtsangabe, also für Gold oder für Silber. Ein Talent ist ungefähr 40 Kilo. Wird nicht gesagt, ob jetzt das Gold war oder Silber. Aber in beiden Fällen ist das ja nicht schlecht, oder? 10 Talente, 400 Kilo Gold oder 400 Kilo Silber. Und einem anderen gibt er 5, einem anderen 1. Und zwar verteilt er das entsprechend ihren Fähigkeiten. Und jetzt sollten die damit handeln, bis dann der Herr zurückkehrt. Und er kommt schließlich zurück. Übrigens, sagte Herr Jesus in Vers 19, nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und hält Rechnung mit ihnen. Das ist doch schon interessant. Da gibt es doch liberale Theologen, die sagen, die frühen Christen, die haben gemeint, Jesus Christus komme in ihrer Zeit wieder. Und jetzt ist schon 2000 Jahre vergangen. Und jetzt gibt es immer noch so Fundamentalisten, die glauben immer noch an die Wiederkunft Christi. Ja bitte, was steht im Matthäus-Evangelium? Nach langer Zeit kommt der Herr zurück. Also schon im Gleichnis wird angedeutet, dass es lange geht und nicht einfach so schnell. Also der Herr kommt zurück, rechnet mit seinen Knechten ab. Der eine kann sagen, schau, ich habe noch weitere Talente dazu gewonnen. Und der Herr lobt ihn und sagt ihm, gehe ein in die Freude des Herrn. Am Schluss kommt dann der, der das eine Talent hatte. Ja, also es gibt ja die drei Abstufungen. 5 Talente, ich habe vorhin falsch gesagt, 10. 5 Talente und dann 2 Talente und 1 Talent. Und diejenigen mit 5 und 2, die gewinnen noch weiteres dazu. Und dann kommt derjenige, der eben nur 1 bekommen hatte. Und jetzt lese ich Vers 24. Es trat aber herzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt nun das Talent von ihm und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der da hat, wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werfet hinaus in die äußere Finsternis. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Das ist ein Ausdruck, der auch schon in Matthäus 13 für das Gericht der Hölle verwendet wird. Die äußere Finsternis, das Weinen und Zähneknirschen. Also im Gleichnis, dieser Knecht geht ewig verloren. Und jetzt wird argumentiert, ja, Knechte, das sind alles Wiedergeborene. Aber das steht nicht hier. Man kann ein Knecht, ein Diener Jesu Christi sein. Ja, ich meine, jeder Pfarrer wird im englischen Sprachraum als Minister bezeichnet. Und Minister ist eigentlich das Wort für Diener. Und das sagt überhaupt nichts, also ob er bekehrt ist oder nicht. Also jeder, der sich zu Jesus Christus bekennt, zu seinem christlichen Zeugnis, ist gewissermaßen ein Knecht in der Christenheit, ein Knecht Christi. Aber da gibt es die guten Knechte und die bösen Knechte. Und es wird einmal eine Abrechnung geben. Und wir sehen auch, welche Vorstellung hatte dieser böse Knecht von dem Herrn Jesus. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Das ist nicht jemand, der die Gnade des Herrn Jesus erkannt hat. Der sagen kann wie Paulus, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und er sagt, du nimmst dir, was dir eigentlich gar nicht gehört. Das ist jemand, der den Herrn nicht wirklich kennt. Überhaupt nicht kennt. Ihn sogar lästert. Und so müssen wir sagen, der Ausdruck Knechte in der Bibel ist ein Ausdruck, der eben sowohl echte Wiedergeborene als auch falsche bezeichnen kann. Genauso wie Jungfrauen, das können eben Wiedergeborene sein oder nur Bekenner und so weiter. Also mit einer solchen Stelle kann man nicht beweisen, dass ein Wiedergeborener verloren geht, sondern man kann beweisen, dass jemand, der sich als Diener von Jesus Christus sieht, dass der verloren gehen kann. Also, wenn jemand fragt, kann ein Diener Jesu Christi verloren gehen? Ja. Kann jemand von den 10 Jungfrauen verloren gehen? Ja. Können die klugen Jungfrauen verloren gehen? Nein. Nur die Törichten. Dort ist dann die Trennungslinie klar. Jetzt gehen wir weiter Auf dem Blatt habe ich jetzt Lukas 8, Vers 13 erwähnt. Aber das haben wir eigentlich schon behandelt. Da geht es um das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Der Acker ist ja nach Matthäus 13 ein Bild der Welt. Das Evangelium wird in der ganzen Welt verbreitet, so wird der Samen des Wortes Gottes ausgestreut. Aber es gibt verschiedene Menschen, die das Evangelium hören. Und die einen Menschen gleichen dem Samen, der auf den Weg gesät ist, da kommen die Vögel, picken es weg, gleichen dem Samen, der unter die Dornen gesät ist, die Dornen ersticken es kann gar nicht richtig sich entwickeln. Dem Steinigen hat keine Wurzel. Es geht zwar kurz auf und dann verdorrt es schon. Und da haben wir also in Lukas 8, Vers 13, der auf dem Felsen gesäte, glaubt nur für eine Zeit, dann fällt er ab. Und da haben wir bereits festgehalten, nur die auf der guten Erde gesäten sind wahre Gläubige, also Wiedergeborene. Jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Text, Johannes 15, das Gleichnis vom Weinstock. Übrigens fällt auf, wie viele Stellen Gleichnisse sind, die genommen werden, um zu argumentieren, dass ein Wiedergeborener verloren gehen könne. Und das Schwierige bei den Gleichnissen ist eben, dass hier Bilder benutzt werden, von denen wir zuerst klären müssen, was die einzelnen Bilder genau bedeuten. Und darum kann man natürlich schnell mit einem Gleichnis etwas Falsches in Anführungsstrichen beweisen. Also, Johannes 15 ist wieder eine Art Gleichnis, eine bildhafte Rede. Ich lese ab Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, auf dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock. Also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringet und ihr werdet meine Jünger werden. Nun, hier wird argumentiert, unfruchtbare Reben an dem Herrn Jesus werden abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Also argumentiert man, es gibt Gläubige, die werden schließlich, weil sie keine Frucht bringen, abgeschnitten und die kommen in das ewige Feuer der Verdammnis. Nun müssen wir aber weiter zurückgehen. Warum benutzt der Herr Jesus überhaupt das Bild vom Weinstock? Und warum sagt ihr, ich bin der wahre Weinstock? Warum sagt er nicht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben? Nun, das hängt damit zusammen. Im Alten Testament ist der Weinstock ein Bild von Israel. Psalm 80. Da sehen wir das zum Beispiel sehr schön. Psalm 80, Vers 8, beziehungsweise Vers 9, je nach Bibelausgabe. Da geht es im Zusammenhang um den Auszug Israels aus Ägypten. Aber das wird poetisch so beschrieben. Einen Weinstock zogest du aus Ägypten, vertriebest Nationen und pflanztest ihn. Du machtest Raum vor ihm und er schlug Wurzeln und erfüllte das Land. Die Berge wurden bedeckt von seinem Schatten und seine Äste waren gleich Zedern Gottes. Er streckte seine Reben aus bis ans Meer und bis zum Strom hin seine Schösslinge. Warum hast du seine Mauern niedergerissen, sodass ihn berupfen alle, die des Weges vorübergehen? Es zerwühlt ihn der Eber aus dem Wald und das Wild des Gefildes weidet ihn ab. Gott der Heerscharen, kehre doch wieder. Schau vom Himmel und sieh und suche heim diesen Weinstock. Und den Setzling, den deine Rechte gepflanzt, und das Reis, das du dir gestärkt hattest, er ist mit Feuer verbrannt, er ist abgeschnitten, vor dem Schelten deines Angesichts kommen sie um. Deine Hand sei auf dem Mann deiner rechten Hand, auf dem Menschensohn, den du dir gestärkt hast. Nun sehen wir, Israel wird hier verglichen mit einem Weinstock, der in Ägypten war. Gott hat diesen Weinstock genommen, ins verheißene Land gebracht und ihn dort gepflanzt. Da hat er sich sehr schön entfaltet vom Meer, das heißt vom Mittelmeer, bis zum Euphrat, dem großen Strom. Denn so waren die Grenzen zur Zeit von Salomo. Aber dann wird gesagt, warum hat Gott das zugelassen, dass dieser Weinstock so zerstört worden ist? Da kommt der Eber, macht alles kaputt und verwüstet alles. Und Gott wird aufgerufen, er soll doch diesen Weinstock, sich wieder um diesen Weinstock kümmern. Er ist sogar mit Feuer verbrannt. Und dann heißt es Vers 17, deine Hand sei auf dem Mann deiner Rechten, auf dem Menschensohn, den du dir gestärkt hast. Israel war Gottes Weinstock. Aber dieser Weinstock hat für Gott nicht wirklich Frucht gebracht. Und darum hat Gott ihn den Feinden übergeben und sie haben das Reich Israel verwüstet. Aber jetzt wird hier gebetet, aber es gibt noch den Mann auf der rechten Seite Gottes, der Menschensohn. Auf ihm soll Gottes Hand sein. Und so sagt der Herr Jesus, ich bin der wahre Weinstock, im Gegensatz zu Israel, das als Weinstock keine Frucht gebracht hat. Und jetzt sagt er, alle die, die mit mir als Reben verbunden sind, die können Frucht bringen. Und so waren die Jünger, waren auch Israeliten, aber die haben geglaubt, Jesus ist der Messias. Und sie haben sich mit ihm verbunden. Und er sagt, ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben. Aber wenn eben eine Rebe nicht wirklich an mir bringt und keine Frucht bringt, dann wird sie abgeschnitten, so wie das früher auch mit Israel geschehen ist. Also, das hilft uns schon mal, zu sehen, worum es da genau geht beim Weinstock. Und jetzt ist wichtig, der Herr Jesus hat das am Vorabend der Kreuzigung gesprochen. In Johannes 13 ist er mit den Jüngern oben im Obersaal. Zuerst wäscht er ihnen die Füße, dann gibt er die Vorspeise und dann geht Judas hinaus in die Nacht. Alles weitere erlebt er nicht mehr. Was der Herr Jesus dann sagt in Johannes 14, das hat Judas alles nicht mehr miterlebt. In Johannes 15 auch nicht. Der Herr Jesus spricht in Johannes 15 nur noch zu den Elfen. Und da sagt er ihnen, Vers 3, ihr, das ist betont im Griechischen, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibet in mir. Er sagt, ihr seid schon rein. Die Elf waren wahre Gläubige, Judas nicht. Das war jetzt eben so eine Rebe, die keine Frucht gebracht hat. Aber trotzdem mit dem Messias durch sein Bekenntnis, er war einer der 12 Apostel, verbunden war. Und jetzt ist ganz interessant, wenn man den Wechsel beachtet, der Herr Jesus sagt noch in Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr, wieder betont im Griechischen, seid die Reben. Und jetzt wird es unpersönlich, wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Und dann wieder persönlich, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Jetzt wieder unpersönlich, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorbt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Und dann wird es wieder persönlich, wenn ihr in mir bleibt und so weiter. Dieser Wechsel, wenn jemand, ist ganz auffällig. Also der Herr sagt zu den Elfen, die wahre Wiedergeborene waren, ihnen sagt er, ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch geredet habe. Und dabei ist ja wichtig, 1. Petrus 1 am Schluss erklärt ja, dass man durch das Wort Gottes auch wiedergeboren wird. Die Wiedergeburt geschieht durch das Wort Gottes. Ihr seid schon rein, wenn jemand nicht in mir bleibt. Und das war bei Judas der Fall. Und Judas wird von dem Herrn Jesus genannt in Johannes 17, Vers 12, der Sohn des Verderbens. Übrigens, dieser schlimme Ausdruck wird nur noch für einen Menschen verwendet. Für den Antichristen, den Sohn des Verderbens, den Mensch der Sünde in 2. Thessalonicher 2. Nur Judas und der Antichrist werden so bezeichnet. Übrigens ist zu beachten, es gab ja auch noch die falschen Jünger, zum Beispiel aus Johannes 6, 64 bis 66, die sich über die Worte des Herrn ärgerten und schließlich ihn verlassen hatten. Und der Herr sagt dann zu den Zwölfen, wollt ihr auch gehen? Und Petrus sagt, wohin sollen wir gehen, Herr? Du hast Wort des ewigen Lebens. So sehen wir, auch der Ausdruck Jünger ist nicht gleichbedeutend mit Wiedergeborener. Es gibt Jünger, die sind Wiedergeborene, und es gibt Jünger, die können sogar ein Sohn des Verderbens sein, wie Judas. Also wichtig im Gleichnis, oder in der Gleichnisrede vom Weinstock, da kann man nicht sagen, das ist die Beziehung der Wiedergeburt. Sondern hier geht es um die Beziehung der Jünger zu dem Messias. Und diejenigen, die Frucht bringen, die werden gepflegt. Und diejenigen, die eben keine Frucht bringen, die werden dann abgeschnitten. So wie Judas schließlich abgeschnitten wurde. Wir gehen weiter zu 1. Korinther 15, Vers 2. Das ist das berühmte Kapitel über die Auferstehung. Und da lesen wir am Anfang Vers 1 und 2. Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet, durch welches ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Worte festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Und dann erklärt er die Grundsätze des Evangeliums. Christus ist gestorben, begraben, am dritten Tag wieder auferstanden, alles nach den Schriften. Nun, hier haben wir den eigentümlichen Ausdruck, das Evangelium, durch welches ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Also kann man da ableiten, wenn man am Evangelium festhält, wird man dadurch gerettet. Jawohl, das steht da. Wichtig ist nun, der Ausdruck gerettet werden hier steht im Präsens. Es steht hier nicht, durch welches ihr gerettet worden seid, ja, sondern durch welches ihr gerettet werdet. Übrigens nicht in Zukunftsform. Das ist im Deutschen ein bisschen schwer nachvollziehbar. Also nicht, es steht hier nicht, durch welches ihr einmal gerettet werdet, sondern es steht wirklich im Präsens, durch welches ihr gerettet werdet, wenn. Nun, etwas ganz Wichtiges. Es lohnt sich ab und zu so ein Wortstudium zu machen, mit einer Konkordanz, dass man ein bestimmtes Wort, wie sagen wir, retten, Rettung, durcharbeitet durch das ganze Neue Testament zum Beispiel. Alle Stellen anschaut und sieht, wie wird das Wort verwendet, wie wird das gebraucht. Und da kann man sehr schöne Entdeckungen machen. Man kann auch zum Beispiel den Begriff Glauben studieren oder den Begriff Rechtfertigung und so weiter. Da kann man sehr viel entdecken. Und wenn man nun mal durchgeht durch alle Stellen mit dem Wort retten, dann sieht man, aha, das Wort retten wird viel weiter gebraucht, als wir das in einer Predigt normalerweise verstehen. In einer Predigt denkt man, wenn jemand spricht von gerettet werden, dann geht es ums ewige Heil. Oder? Aber zum Beispiel in Evangelien, wenn es heißt, dass der Herr Jesus jemanden heilt, dass jemand geheilt wird, da steht immer wieder das Wort retten. Er wurde gerettet. Also die Heilung von einer Krankheit wird auch als Rettung bezeichnet. Oder Paulus sagt in 2. Korinther 1, ich gebe die Stelle kurz an, da erzählt er von dieser schlimmen Begebenheit in Ephesus. Das ist die gleiche Sache wie in Apostelgeschichte 19, wo es diesen riesigen Aufruhr gegeben hat. Und er erzählt ihr, dass er da fast ums Leben gekommen wäre. Und er kam in die Situation, dass er wirklich verzweifelt war am Leben. Und er hat nur noch seine Hoffnung gesetzt auf den Gott, der die Toten auferweckt. Also Paulus meint in Ephesus, jetzt ist's aus. Und nun ist er dann doch gerettet worden aus dieser schlimmen Situation. Und jetzt lese ich 2. Korinther 1, Vers 9. Wir selbst aber hatten das Urteil des Todes in uns selbst, damit unser Vertrauen nicht auf uns selbst wäre, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von so großem Tod errettet hat und errettet, auf welchen wir auch unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch ferner erretten werde, indem auch ihr durch das Flehen für uns mitwirkt. Da haben wir also alle Zeitstufen. Er sagt, dort in Ephesus, sind wir von so großer Todesgefahr sind wir errettet worden. Aber wir vertrauen auf Gott, dass er uns auch jetzt immer wieder errettet und auch in der Zukunft uns retten wird. Also aus gefährlichen Situationen. Und so brauchen wir das Wort retten ja auch in der Umgangssprache. Wenn man vom Rettungswagen spricht, hat man auch nicht das Gefühl, jetzt kommt dann einer vielleicht in den Himmel, wenn der Rettungswagen kommt. Sondern es geht um Rettung aus Gefahr. In der Bibel wird das Wort retten auch so benutzt. Also Paulus wurde da gerettet, er wird gerettet und er wird auch gerettet werden, sagt er. Und nun sagt er da in 1. Korinther 15, wenn ihr am Evangelium festhaltet, werdet ihr gerettet. In Präsenz. Ich muss noch erklären, die Präsenzform im Griechischen ist eine Zeitform, die drückt aus eine Handlung, die sich immer wiederholt oder eine Handlung, die fortdauernd anhält. Das ist ein Unterschied zum Deutschen. Und das ist jetzt sehr nützlich, wenn man das weiß. Dann versteht man, dieses Präsens drückt aus, durch welches ihr immer wieder errettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet. Die Korinther waren in der Gefahr, dass sie den Glauben an die Auferstehung verlieren würden oder gar nicht richtig festhalten. Er sagt in 1. Korinther 15, zu eurer Beschämung sage ich es. Es gibt Leute in Korinth, die sind sich nicht mal im Klaren über das Thema der Auferweckung, der Auferstehung. Und darum muss er das alles von Grund auf so erklären. Und so sagt ihr, ich habe euch doch das Evangelium gebracht und das beinhaltet auch, dass der Herr Jesus gestorben und auferstanden ist. Das ist die Grundlage. Wie können dann Leute unter euch auf die Idee kommen, es wird gar nie eine Auferstehung des Körpers geben? Also wenn ihr an diesem Evangelium, so wie ich es euch verkündigt habe, festhaltet, werdet ihr von solchen falschen Lehren bewahrt bleiben. Also immer wieder werdet ihr gerettet werden, wenn ihr am Wort festhaltet. Ich möchte da noch als Parallelstelle 1. Timotheus 4 erwähnen. 1. Timotheus 4, Vers 16. Da sagt Paulus diesem treuen Mitarbeiter Timotheus, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, welche dich hören. Im Zusammenhang geht es in diesem Kapitel ganz am Anfang um falsche Lehren von Dämonen, die uns vom richtigen Glauben wegführen können. Und nun sagt Paulus dem Timotheus, an einer gesunden Lehre soll er festhalten, darauf achten, er soll in diesen Dingen beharren, also nicht nur so, ja gut, ich sehe es jetzt so, du siehst es so. Nein, beharre in diesen Dingen. Das fordert eine eindeutige Stellungnahme. Und er sagt, wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst erretten, dass du eben nicht auf Abwägen kommst, und auch die, die dich hören, werden dadurch auch gerettet werden. Aber hier geht es natürlich nicht um die Errettung für den Himmel. Denn für Timotheus galt, wie Paulus das den Ephesern schreibt, Epheser 2, Vers 4 und 5. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen. Er sagt, durch Gnade seid ihr errettet. Im Griechischen ist das eine Perfektform. Das ist was ganz anderes als auf Deutsch. Die Perfektform wird relativ selten benutzt im Griechischen. Die bedeutet eine Handlung in der Vergangenheit, die aber in ihrer Wirkung anhält. Das heißt also, durch Glauben seid ihr errettet worden und darum seid ihr Errettete. Eben, da geht es jetzt um die Rettung vor dem ewigen Verderben. Und da sagt er, durch Gnade seid ihr errettet worden und seid errettet. Aber dem Timotheus sagt er, damit du nicht auf Abwege kommst und auch die anderen nicht, ist es wichtig, dass du auf diesen Dingen beharrst, dann wirst du dich selbst retten und auch die dich hören. Und den Korinthern sagt der Apostel Paulus, wenn ihr dem Evangelium, so wie ich es euch ganz sauber und korrekt verkündigt habe, festhaltet, werdet ihr dadurch gerettet werden. Jetzt noch eine Schockstelle, um dem Ganzen noch einen Nagel aufzusetzen. 1. Petrus 3, Vers 21. Auf diese Stelle kommt man eben auch, wenn man alle Stellen mal durcharbeitet, wo das Wort retten vorkommt. Und natürlich möglichst gemäß den Grundtextwörtern. Aber da gibt es ja viele Hilfsmittel, auch wenn man nicht Griechisch kann, dass man die finden kann mit speziellen Computerkonkordanzen. Also 1. Petrus 3, Vers 21. Welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott. Was steht hier? Die Taufe, durch die Taufe werden sie jetzt errettet. Nun, wir haben ja schon gesehen in 1. Petrus 1, Vers 3, der erste Petrusbrief richtet sich ausdrücklich an Wiedergeborene. 1, Vers 5, die haben die Gabe des Beharrens, dass sie eben durchgetragen werden bis ans Ende. Und jetzt in Kapitel 3, Vers 21 sagt er, die Taufe, welche euch errettet. Jetzt versteht man die Lutheraner, oder? Und noch andere, ja? Ja, das steht doch in der Bibel, die Taufe rettet. Aber lesen wir noch etwas, 1. Petrus 1, Vers 18. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines Lammes ohne Fehlen, ohne Flecken. Hier wird doch auch klar gesagt, diese Wiedergeborenen sind erlöst durch das kostbare Blut Jesu Christi. Und jetzt sagt ihr, durch die Taufe werdet ihr gerettet. Wieder gut lesen. Es heißt nicht, durch die Taufe seid ihr errettet worden, sondern durch die Taufe werdet ihr errettet. Das ist etwas ganz Wunderbares. Und das ist mir auch immer wieder ein Anliegen, wenn ich Menschen, die zum Glauben gekommen sind, taufe, dass ich zuerst versuche, so gut wie möglich die Taufe zu erklären, damit man auch wirklich weiß, was das jetzt bedeutet und einen geistlichen Gewinn hat, schon von Anfang an. Es ist nämlich so, die Taufe, wird hier erklärt, ist nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches. Also wenn man sich taufen lässt, muss man nicht denken, dann geht plötzlich diese sündige Natur in mir, die Paulus nennt das Fleisch in Römer 7, oder die Sünde in mir, die geht nicht weg. Auch nach der Taufe spürt man immer noch diesen bösen Drang zum Sündigen. Aber natürlich, Paulus erklärt in Römer 6, der Erlöste ist nicht mehr gezwungen, diesem Drang zu gehorchen. Er ist in Bezug auf die Sünde tot. Tote reagieren nicht, oder? Wenn man ein Whiskyglas einem Alkoholiker aufs Grab stellt, der bleibt ruhig, wie vorher. Also, in Römer 6 sagt, wir sollen uns betrachten als tot im Blick auf die Sünde in uns. Aber die Taufe ist also nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern, ja, jetzt müssen wir lesen, was dann? Das Begehren oder die Verpflichtung eines guten Gewissens vor Gott. Dann erkläre ich den Täuflingen, ist also so, mit der Taufe geht man eine Verpflichtung ein mit Gott. Man drückt aus, durch das untergetaucht werden. Das ist ein Bild des Grabes. Ja? Man versteht das früher, wenn man mit Schiffen von Europa nach Amerika ging und jemand gestorben ist, da konnte man die nicht tiefkühlen, oder? Bis man in New York ankam, sondern dann musste man die Toten über Bord werfen. Und so wurde das Meer ihr Grab. Also der Täufling sagt aus, mein altes Leben ist vorbei. Christus ist für mich gestorben und begraben worden. Das ist auch mein Tod. Mein altes Leben ist vorbei. Aber man hält den Täufling, weil es ja nur ein Symbol ist, nur für kurze Zeit unten, dann kommt er wieder rauf. Und damit zeigt er, aber der Herr Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Und weil er mit meinem alten Leben abgeschlossen hat, darf ich jetzt in einem Auferstehungsleben vorwärts gehen. Und jetzt verpflichte ich mich vor Gott, ich möchte so leben, dass ich vor Gott ein gutes Gewissen haben kann. Es ist nicht die Verpflichtung, jetzt werde ich nie mehr sündigen. Das ist ein Unsinn. Und Jakobus sagt, seid nicht viele Lehrer, denn wir alle straucheln oft. Und das war ein gottesfürchtiger, konsequenter Mann, der Jakobus. Und sagt trotzdem so. Aber der Gläubige sagt, ich möchte jetzt auch wirklich so leben, dass es dem entspricht, was ich da bekannt habe. Mein altes Leben ist vorbei. Ich möchte so leben, dass ich ein gutes Gewissen haben kann. Und jetzt, ja, lernt er plötzlich eine nette junge Dame kennen und ist ungläubig. Aber die wird ja vielleicht dann nachher schon gläubig, oder? Ja, die Bibel sagt ganz klar, ein ungleiches Joch ist ein Verstoß gegen Gottes Gebot. 2. Korinther 6. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Ja, und jetzt, dann kann man ja denken, oh ja, ich bin getauft worden. Und da habe ich bekannt, mein altes Leben ist vorbei. Ich möchte jetzt so leben, dass ich ein gutes Gewissen haben kann. Auf diesem Weg kann ich kein gutes Gewissen haben. Also ich muss die Beziehung abbrechen. Hätte sie gar nie beginnen dürfen. Aber jetzt breche ich sie ab. Und dann rettet die Taufe diese Person vor einem falschen Weg. Das ist doch wunderbar. In der Gegenwartsform, die Taufe rettet euch immer wieder. Wenn man in eine Situation kommt, muss man sich entscheiden. Dann überlegt man sich, ja, aber das würde mich doch automatisch wieder ins alte Leben zurückführen. Mit diesen Kollegen wieder anfangen. Geht nicht. Die Taufe rettet. Aber nicht vor der ewigen Verdammnis, sondern sie rettet vor falschen Wegen. Sie rettet vor Wegen in die Sünde hinein. Und so ist es eben auch in 1. Korinther 15, 2. Halt, wenn ihr am Evangelium festhaltet, werdet ihr immer wieder gerettet werden. Nun können wir gleich Philipper 2, Vers 12 anhängen. Und da muss man also nicht denken, Paulus sei plötzlich katholisch geworden. Philipper 2, Vers 12. Da ihr, meine Geliebten, da schreibt also der gleiche Mann, der 5 Jahre zuvor den Römerbrief geschrieben hat. Da ihr, meine Geliebten, gleich wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirket eure eigene Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, auf dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchen ihr scheint wie Lichter in der Welt. Darstellend das Wort des Lebens. Also hier geht es um das Zeugnis der Gläubigen, der Kinder Gottes. Und dieses Zeugnis, sie sollen Lichter in der Welt sein. Übrigens, wörtlich Himmelslichter. Die Gläubigen sollen also wie Sterne in einer orientierungslosen Dunkelheit sollen sie Zeugnis ablegen. Nun, in Philipper 2, Vers 1 und 2 sieht man, es gab Probleme in Philippi, und zwar mit Parteisucht und mit Stolz und mit Hochmut. Und dann stellt Paulus das Beispiel des Herrn Jesus vor, wie er eben genau das Gegenteil war von Stolz. Er war Gott gleich und hat sich erniedrigt, schließlich bis zum Tod am Kreuz. Wir sollen auch diesen Weg gehen. Und so sollen wir eben aufpassen, dass durch unsere Parteisucht und durch unser Streben nach eitlem, falschem Ruhm, dass unser Zeugnis als Christen nicht zerstört wird. Und so sollen wir eben diese Rettung vor dem Schaden des christlichen Zeugnisses, sollen wir mit Energie selber bewirken. Also man sollte nicht übersetzen, bewirket eure eigene Seligkeit, sondern bewirket eure eigene Rettung. Das Wort Rettung steht im Griechischen. Rettung vor dem, dass das gemeinsame Zeugnis eben durch Untreue und Ungehorsam zerstört wird. Und das überrascht jetzt nicht mehr, wo wir wissen, wie das Wort Rettung in allen möglichen Sinnrichtungen im Neuen Testament verwendet wird. So, aber jetzt haben wir lange Pause und Kuchen und Kaffee verdient. So, wir sollten weiterfahren. Wir haben noch ziemlich viel vor uns in dieser letzten Stunde. Wir kommen jetzt bei der Behandlung der sogenannten schwierigen Stellen zu Kolosser 1, 22 und 23. Ich lese schon Vers 21 des Zusammenhangs wegen. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde waret nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Wenn ihr wirklich in dem Glauben gegründet und fest bleibet und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, das gepredigt worden in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Also hier haben wir diesen Blick auf die Vollendung. Der Tag soll kommen, wo einmal die Gläubigen dargestellt werden im Himmel, heilig und tadellos unsträflich. So werden sie vor dem Herrn Jesus stehen, vor Gott stehen. Und dann wird hinzugefügt, wenn ihr anders oder wenn ihr wirklich in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums. Nun, das ist genau die letztendliche Bestätigung der wahren Gläubigen. Das zeigt sich eben darin, dass sie im Glauben gegründet und nicht abfallen vom Evangelium. Das zeigt gerade, dass sie echte Gläubige sind. Da müssen wir also wieder zunehmen. Den Wiedergeborenen gibt Gott die Gabe des Beharrens bis zum Ende, gemäß 1. Petrus 1, Vers 5. Man wird nicht errettet durch das Beharren, sondern das Beharren erweist die wirkliche Errettung. Und darum, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, wenn ihr wirklich, ja, das zeigt gerade, dann sind sie wirkliche Gläubige, wenn sie bis zum Ziel kommen werden. Nun ist es aber so, die wahren Erlösten haben die Zusage, dass Gott sie bis zum Endziel führen wird. Das haben wir schon gesehen in 1. Petrus 1, Vers 5. Jetzt möchte ich aber noch lesen 1. Korinther 1, Vers 8. Das ist auch eine Verheißung. Paulus sagt von unserem Herrn Jesus Christus, den wir erwarten, welcher euch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Also hier ist es nicht eine Bedingung, sondern hier wird einfach verheißen, welcher euch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und dann Philipper 1, Vers 6. Also aus dem Brief, aus dem wir vorhin gelesen haben, bewirket eure eigene Rettung, mit Furcht und Zittern. Da heißt es in Kapitel 1, Vers 6, indem ich eben dessen in guter Zuversicht bin, dass der, welcher ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollführen wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und 2 Timotheus 1, Vers 12, um welcher Ursache willen ich dies auch leide, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Also Paulus hat Menschen durch die Evangelisation zur Umkehr gerufen und diese Menschen, die zum Glauben kamen, die hat er quasi als Gabe Gott übergeben. Er nennt sie hier das ihm von mir anvertraute Gut. Und hier sagt er, ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Hier könnte man sagen, ja, hier sagt er, ich bin überzeugt. In Philipper 1, Vers 6 sagt er, ich bin der Zuversicht. Aber das ist noch nicht so stark wie eben 1. Korinther 1, Vers 8, wo es heißt, er wird euch bewahren. Bis zum Ende. Und auch 1. Petrus 1, Vers 5. Ihr werdet durch Gottes Macht bewahrt werden bis zum Ende. Und dort sagt er das ausdrücklich in 1. Petrus 1, Vers 5 zu Wiedergeborenen. Jetzt kommen wir zu einer ganz schwierigen Stelle, die aber im Grunde genommen ganz einfach ist. Ja, aber es zeigt, wie es sich lohnt, die Bibel ganz genau zu lesen. Es hat einmal ein Buch gegeben, die Bibel als Roman. Das ist natürlich ein Unsinn. Denn die Bibel soll man nicht wie ein Roman lesen. Dort kann man sich überhaupt fragen, ob man den Roman lesen soll. Aber die Bibel muss man lesen und genau lesen. Nun steht da in Hebräer 3, Vers 6. Christus aber, als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind, wenn wir anders die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Im Zusammenhang geht es um Mose und um die Stiftshütte, das Haus Gottes zu seiner Zeit, in dem er treu war in seinem Dienst. Und jetzt wird Mose im Gegensatz gestellt zu dem Herrn Jesus, der nicht nur ein Diener war wie Mose, sondern er ist der Sohn Gottes über sein Haus. Über sein Tempelhaus, seine Stiftshütte. Und jetzt wird hier erklärt, wir sind sein Haus. Wir Gläubige sind seine Stiftshütte. Jeder quasi ein mit Gold überdecktes Brett auf Silbersockeln. Wir sind sein Haus, wenn wir anders die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Da wird dann argumentiert, ja, sehen wir, wahre Gläubige können verloren gehen, wenn sie nicht bis zum Ende standhaft festhalten. Aber der Bibeltext sagt, wir sind sein Haus, falls wir wirklich bis zum Ende standhaft festhalten. Die Umkehrung ist, wenn wir nicht bis zum Ende standhaft festhalten, dann sind wir gar nicht sein Haus. Dann waren wir es gar nie. Wir sind nur sein Haus, wenn wir festhalten bis zum Ende. Aber man kann nicht sagen, wir können sein Haus sein und dann vielleicht halten wir nicht fest bis zum Ende und dann sind wir es nicht mehr. Wir sind nur sein Haus in der Gegenwart, falls wir wirklich bis zum Ende festhalten. Eben durch die Gabe des Beharrens. Nun, die nächste Stelle ist genau das Gleiche. Anders formuliert, Kapitel 3, Vers 13. Ich lese des Zusammenhangs wegen von 12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, in dem Abfallen vom lebendigen Gott, sondern ermuntert euch selbst jeden Tag, solange es heute heißt, auf dass niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir anders den Anfang der Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Wir sind Genossen des Christus, Mitteilhaber des Christus. Und da sagt er wieder, wir sind das, wenn wir bis zum Ende standhaft festhalten. Aber wenn wir das nicht tun, dann sind wir gar nicht Genossen des Christus. Dann haben wir es höchstens gemeint. Aber er sagt, wir sind Genossen des Christus, wenn wir. Er sagt nicht, wir werden einmal Genossen des Christus sein, wenn wir festhalten. Oder wir werden sein Haus sein, wenn wir festhalten. Nein, wir sind sein Haus, wenn wir festhalten. Wir sind Genossen des Christus, wenn wir bis zum Ende festhalten. Und dann kommen wir aber zu einer viel schwierigeren Stelle, Kapitel 6, Vers 4. Und da eine sehr ernste Ermahnung. Ich habe das erlebt, wie jemand, der in die Klinik gekommen ist, an dieser Stelle herumgemacht hat und gemeint hat, er sei nun einer von denen, die nicht mehr zur Buße erneuern können. Und wenn man in der Seelsorge mit solchen Leuten gesprochen hat, denen kann man nun wirklich nicht mehr helfen, wenn man nicht ganz klar für die Heilssicherheit hinsteht. Also wirklich, dann ist man als Seelsorger vollkommen aufgeschmissen und kann diesen Leuten nicht mehr helfen. Ich komme dann nochmals darauf zurück. Also Hebräer 6, Vers 4. Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, indem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. Denn das Land, welches denn häufig über dasselbe kommende Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewehrt und dem Fluch nahe. Und sein Ende ist die Verbrennung. Wir aber sind in Bezug auf euch, Geliebte, von besseren und mit der Seligkeit verbundenen Dingen überzeugt, wenn wir auch also reden. Nun, hier wird gesagt, wer erleuchtet war, die himmlische Gabe geschmeckt hat, teilhaftig Heiligen Geistes geworden ist, übrigens im Griechischen ohne Artikel, nicht teilhaftig des Heiligen Geistes, sondern teilhaftig Heiligen Geistes. Ich komme darauf zurück. Geschmeckt hat das Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters, aber abfällt, der kann nicht mehr zur Buße zurückkehren. Ja, und ein Fallbeispiel, jemand, der in einer gläubigen Familie aufgewachsen ist, im Jugendalter rebelliert hat gegen die Eltern und gleichzeitig auch gegen den christlichen Glauben gelästert hat. Und später, als Erwachsener, kommt er zur Bekehrung. Und später sagt er sich, oh, ich konnte ja gar nicht zur Bekehrung kommen. Denn ich war doch auch einer, der erleuchtet war, geschmeckt hat und so weiter. Die können ja gar nicht mehr zur Buße erneuern. Und so kann man effektiv also in die Klinik kommen. Wie kann man so jemandem dann helfen? Nun, wir gehen nicht von Beispielen aus, sondern wir gehen jetzt vom Wort Gottes aus. Das ist ganz wichtig. Also, was wir mal feststellen, der Bibeltext sagt, wer erleuchtet war, es heißt hier nicht, wer wiedergeboren war. Ganz wichtig, man muss lesen, was da steht. Und es ist ja so, bevor man wiedergeboren wird, wird man erleuchtet. Der Herr Jesus sagt in Johannes 16, Vers 8, der Heilige Geist wird kommen an Pfingsten, und er wird die Welt überführen von Sünde. Also, wenn der Heilige Geist einem Menschen die Augen öffnet für seine Verlorenheit und die Augen öffnet, dass es einen Erlöser gibt, den Herrn Jesus, dann ist dieser Mensch erleuchtet. Aber das ist noch nicht die Bekehrung. Aber die Erleuchtung ist eine Voraussetzung, um sich bekehren zu können. Und dann sagt der Bibeltext, wer geschmeckt hat, die himmlische Gabe, geschmeckt hat das Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Zweimal wird gesagt, geschmeckt und nicht gegessen. Aber der Herr Jesus sagt in Johannes 6, Vers 51b, wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und dieses Wort isst, ist im Griechischen nicht Präsenz. Dann würde es bedeuten, wer immer wieder dieses Brot isst, also sich von dem Herrn Jesus, dem Brot des Lebens, nährt, wird leben in Ewigkeit. Nein, es ist ein Aorist und das heißt, wer einmal den Akt des Essens von dem Brot des Lebens vollzieht, er wird leben in Ewigkeit. Aber nicht, wer von diesem Brot schmeckt. Ja? In den Mund nimmt. Ja? Gar nicht so schlecht oder irgend sowas. Isst, wird ewig leben. Aber hier steht, die haben das geschmeckt. Das Einzige, was schwierig sein könnte in dieser Stelle, ist der Ausdruck und teilhaftig geworden sind Heiligen Geistes. Nun, hier steht nicht, dass der Heilige Geist in ihnen wohnt. Teilhaftig heißt, dass sie Anteil haben an seiner Wirksamkeit. Und darum ist wichtig, wenn der Artikel fehlt, teilhaftig Heiligen Geistes, ist sowieso weniger die Betonung auf die Person, wie wenn man sagen würde, teilhaftig des Heiligen Geistes, sondern der Akzent ist sogar mehr gesetzt auf die Wirkung des Heiligen Geistes. Teilhaftig Heiligen Geistes. Das heißt, jeder Mensch, der unter den Eindruck des Wortes Gottes kommt, erkennt, ich bin ein Sünder, der Herr Jesus ist der Retter, der ist teilhaftig Heiligen Geistes. Weil er der Wirkung des Heiligen Geistes, der überführt, teilhaftig geworden ist. Und nun wird hier gesagt, wenn solche dann abfallen und Christus quasi wieder so verwerfen, wie wenn sie ihn selber kreuzigen würden, die können nicht mehr zurück. Und so sehen wir, auch da die eindeutigen Ausdrücke fehlen. Wiedergeburt, gerechtfertigt, auserwählt, vor Grundlegung der Welt, sondern es steht nur erleuchtet, geschmeckt, teilhaftig. Und nun diese Stelle zeigt, es ist also möglich, dass jemand zur völligen Erkenntnis kommt und dann eben Christus verwirft und dass dann die Gnadentür zugeht. Das ist im Prinzip genau das, was die Pharisäer in Matthäus 12 erlebt hatten. Die sahen, Jesus muss der Messias sein. Das messianische Zeichen dieser Heilung des stummen und tauben Besessenen war ein ganz klares Zeugnis, aber sie haben ihn verworfen und haben den Geist, der an ihnen gewirkt hat, als Teufel gelästert. Und da ging die Gnadentür zu. Nun, in der Seelsorge ist es jetzt so, jetzt kommt eine solche Person und sagt, ja, ich gehöre dazu. Ich war ja als Jugendlicher doch erleuchtet und ich habe das verworfen und jetzt habe ich mich später bekehrt, aber das geht ja gar nicht. Ich bin für ewig verworfen. Da muss man ganz einfach sagen, haben dir deine Sünden leid getan? Ja. Hast du sie bekannt, Gott im Gebet? Ja, natürlich, und das hat mehr als einmal. Ja, aber hier steht, diese Gruppe, die da angesprochen ist, die können nicht mehr zur Buße erneuern. Und Buße heißt Reue über die Sünde. Und zwar Reue Gott gegenüber. Nicht wahr? Judas hat auch gesagt, aber den Priestern, ich habe unschuldiges Blut vergossen. Aber er ist nicht zum Herrn Jesus, er ist nicht zu Gott umgekehrt. Also bist du zu Gott gekommen, hast du ihm das bekannt? Ja, natürlich. Dann kannst du ja gar nicht zu dieser Gruppe gehören, weil die können ja gar nicht. Man muss auch beim Bibellesen logisch denken. Also der Beweis, dass er Buße tun konnte, macht klar, dass er nicht zu dieser Kategorie von Menschen gehört. Jetzt gehen wir zur nächsten schwierigen Stelle. Und die ist noch ein bisschen schwieriger. Aber nur ein bisschen. Übrigens, eingangs habe ich doch gesagt, es kommt auf die Frage an. Also wenn jemand sagt, kann ein Christ verloren gehen, dann sage ich ja. Kann ein Christ wieder verloren gehen, sage ich nein. Und wenn man fragen würde, aber die Frage habe ich noch nie gehört, kann ein Hebräer verloren gehen, dann würde ich sagen ja. Und man beachte, der Brief an die Hebräer ist eben ein Brief an Juden. Die haben Jesus Christus als Messias erkannt und haben sich auf seine Seite gestellt. Aber der Hebräerbrief macht deutlich, es gab einen Zweifel, ob wirklich alle dieser Hebräer echt bekehrt waren. Und darum wird immer wieder gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wenn ihr plötzlich wieder abfallt von dem Messias und zurückgeht ins Judentum und Christus verwerft als Kreuzigungswürdiger, dann muss man damit rechnen, dass solche Menschen verloren gehen. Und jetzt lesen wir Hebräer 10, Vers 32. Und auch da ist es wieder wichtig, also wenn jemand dann Probleme hat und in die Klinik kommt wegen Hebräer 6, dann kommt er auch mit Hebräer 10. Ja, also mit diesen beiden Stellen. Aber ich möchte betonen, nicht diese Stellen bringen in die Klinik, sondern wenn man diese Stellen falsch versteht. Ja? Man kann nicht sagen, Glaube macht krank, sondern ungesunder Glaube macht krank, weil der ist sowieso schon krank. Aber in der Bibel werden wir darauf aufmerksam gemacht, dass wir an der gesunden Lehre festhalten sollen und an dem gesunden Glauben. Also Hebräer 10, Vers 32. Gedenket aber, Vers 26. Denn wenn wir mit Willen sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein sicheres, furchtvolles Erwarten des Gerichts und ein Feuereifer, der die Widersacher verschlingen wird. Jemand, der das Gesetz Mose verworfen hat, stirbt ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen. Wie viel Ärger, Strafe meint ihr, wird der wert geachtet werden, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für unrein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nun schauen wir wieder in dieser Stelle. Kann man sagen, wer nach Empfang der Wahrheitserkenntnis mit Willen sündigt, indem er den Sohn Gottes mit Füßen tritt, das Bundesblut, durch das er geheiligt worden ist, als unrein erachtet und den Geist Gottes schmäht, kommt ins Gericht Gottes. Jetzt müssen wir aber wieder beachten, hier steht nicht, nachdem wir wiedergeboren worden sind, nachdem wir Kinder Gottes geworden sind, sondern hier steht, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Das ist genau das Gleiche wie in Hebräer 6, erleuchtet werden. Die Erkenntnis der Wahrheit, das ist Erleuchtung. Übrigens kommt das nochmals in Vers 32 hier. 10:32, gedenket aber der vorigen Tagen, in welchen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden, viel Kampf der Leiden erduldet habt. Erleuchtung ist nicht das Gleiche wie Wiedergeburt, sondern eine Voraussetzung, dass man überhaupt wiedergeboren werden kann. Also, wieder kein Problem, wer nach Empfang der Wahrheitserkenntnis mit Willen sündigt, den Sohn Gottes mit Füßen tritt, den Geist Gottes schmäht, das ist die Lästerung des Geistes, kommt ins Gericht. Jetzt gibt es aber eine Schwierigkeit, hier steht noch, und das Blut des Bundes, durch welches er geheiligt worden ist, für unrein geachtet. Ja, aber wenn er durch das Blut Jesu geheiligt ist, dann muss es doch ein Wiedergeborener sein. Nun, das Blut Jesu wird hier genannt das Blut des Bundes, weil der Herr Jesus mit seinem Blut die Grundlage gelegt hat zum neuen Bund. Dieser Kelch ist der Bund in meinem Blute, hat der Herr Jesus erklärt. Nun, das einfach zum Begriff Bundesblut. Aber hier steht geheiligt. Was bedeutet eigentlich geheiligt? Heiligen bedeutet im Hebräischen und auch im Griechischen absondern für. Also heiligen bedeutet für Gott reservieren, für Gott auf die Seite stellen. Und jetzt eine Frage. Ist es möglich, heilig zu sein und trotzdem verloren? Ja, einige nicken schon. Natürlich. 1. Korinther 7, Vers 14. Also klar geht es nicht mehr. Und da sehen wir, selbst der Ausdruck geheiligt sein ist noch nicht ein eindeutiger Ausdruck wie Kinder Gottes. Das ist eindeutig. Wiedergeboren ist eindeutig. Aber heilig kann sowohl als auch bedeuten. 1. Korinther 7, Vers 14. Es geht im Zusammenhang darum, wenn jemand in Korinth zum Glauben gekommen war, aber seine Frau nicht. Wie sah das dann aus? Oder umgekehrt? Nun, in 1. Korinther 7, Vers 14 steht, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau. Und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Bruder. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Also, der ungläubige Ehepartner ist heilig, geheiligt. Wie geht das? Dadurch, dass der eine sich bekehrt hat, bekommt der andere eine ganz besondere Chance, zum Glauben zu kommen. Denn er steht eigentlich tagtäglich unter dem Einfluss des Zeugnisses. Also nicht, dass man jetzt eben dauernd auf den anderen einreden müsste. Da sagt Petrus in 1. Petrus 3, Vers 1, Frauen, die Männer haben, die dem Wort nicht gehorchen, sollen durch ihr Beispiel, durch ihr Zeugnis, ohne Wort die Männer gewinnen. Gesprochen haben sie offensichtlich schon genug. Und da muss man auch schweigen können, aber das Zeugnis, die Art, wie sie leben, auch die Art, wie sie sich kleiden und so weiter, sagt Petrus, das hat einen Einfluss, der zur Bekehrung führen könnte. Und so ist der andere eben für Gott reserviert, auf eine ganz spezielle Art. Und Kinder, die in gläubigen Familien aufwachsen, die haben eine ganz besondere, außergewöhnliche Chance, um zum Glauben zu kommen. Aber nicht eine Garantie. Und so sind sie heilig. Reserviert auf die Seite, für Gott auf die Seite gestellt. Und nun, wie war das mit den Hebräern? Damals war der Bruch natürlich noch stärker. Stellt man sich vor, die Masse von Pilatus hat geschrien, er werde gekreuzigt. Und so wurde Jesus von Nazareth als Verbrecher hingerichtet. Und dann einige Zeit später behaupten so viele Juden, Jesus Christus ist am dritten Tag auferstanden. Das ist der Beweis, dass diese Tötung am Kreuz, das war ein Verbrechen, ein Justizverbrechen. Das war nicht ein Verführer, sondern das ist der Messias. Oh, das hat eine Spaltung gegeben im jüdischen Volk. Und nun, wenn weitere Juden sich gesagt haben, ja, das stimmt eigentlich. Jesus hat all diese Prophezeiungen erfüllt. Und jetzt stellt er sich auf die Seite der messiasgläubigen Juden. Heute würde man sagen, der messianischen Juden. Das heißt, messiasgläubige Juden, dann wird er durch sein Bekenntnis zu Jesus Christus von den anderen getrennt. Die werden sagen, ah, du bist auch ein messianischer Jude. Heute ist es sogar so stark, dass viele sagen in Israel, ein messianischer Jude ist gar kein Jude mehr. Aber unter den messianischen Juden gibt es auch solche, von denen man mit Recht bezweifeln kann, ob die wiedergeboren sind. Abgesehen. Aber durch ihr Bekenntnis sind sie abgesondert. Und dadurch, dass sie sagen, das Blut von Jesus von Nazareth, das war das rettende Blut und das war nicht das Blut eines Verbrechers, werden sie durch das Bekenntnis zu diesem Blut, werden sie abgesondert, auf die andere Seite gestellt. Und so wird das hier eben dieses Bekenntnis sehr feierlich vorgestellt. Wenn jemand sich zu Jesus Christus bekennt, dann ist das nicht einfach ein Spruch für Gott, sondern es heißt, er ist durch das Blut des Bundes geheiligt. Und wenn er jetzt aber nachträglich den Sohn Gottes plötzlich mit Füßen tritt, wieder zurückgeht ins Judentum und sagt, das war ein falscher Messias, und den Heiligen Geist, der ihn so klar erleuchtet hat, lästert, dann steht hier, gibt es nur noch das Gericht. Und so sehen wir wieder, das ist genau der Parallelfall zu der Lästerung des Geistes in Matthäus 12. Diese Sünde, die gewisse Pharisäer begangen hatten. Mit diesem endgültigen Verwerfen des Messias, nachdem sie völlig erleuchtet waren, bedeutete für sie das Ende der Gnadenzeit. Und das wird auch hier vorgestellt. Übrigens nochmals zum Ausdruck Heiligen. In 2. Mose 29, 43 wird gesagt vom Volk Israel, dass es geheiligt war für Gott. Aber viele waren ja gar nicht bekehrt nach dem Auszug aus Ägypten. Aber sie gehörten äußerlich zu dem irdischen Volk Gottes und sie waren geheiligt, weil sie abgesondert waren durch ihr Bekenntnis, durch ihr Dazugehören zu dieser Gruppe, die ausgezogen war aus Ägypten, waren sie geheiligt, abgesondert von den übrigen Völkern. Also man muss wirklich aufpassen mit den Ausdrücken und sehen, es gibt Ausdrücke, die sind eindeutig und es gibt Ausdrücke, die sind nicht eindeutig. Und man kann nicht mit uneindeutigen Ausdrücken argumentieren, ein wahrer Wiedergeborener kann verloren gehen. Jetzt kommen wir zu 2. Petrus 2, Vers 20. Wir kommen jetzt ganz flott voran. Es wird immer einfacher. Wir werden gleich sehen, warum. In 2. Petrus 2, Vers 20 steht, denn wenn sie entflohen den Befleckungen der Welt durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesu Christi, aber wiederum in dieser verwickelt, überwältigt werden, so ist ihr letztes Ärger geworden als das erste. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als nachdem sie ihn erkannt haben, umzukehren von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrte um zu seinem eigenen Gespeih und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Merkt man, warum die Stelle einfach ist? Auch hier wird klar gesagt, denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als nachdem sie ihn erkannt haben, umzukehren. Es wird hier nicht gesagt, nachdem sie von neuem geboren waren, sondern nachdem sie ihn erkannt haben. Auch hier geht es um Menschen, die sind durch die Verkündigung des Evangeliums zur Erkenntnis gekommen, Jesus Christus ist der Retter. Und das hat schon dazu geführt, dass sie begonnen haben, ihr altes Leben zu ändern. Es gibt Leute, die kommen so, unter den Eindruck des Wortes Gottes, eben auf der Steine gesät, nehmen das Wort mit Freuden auf. Und da sieht man schon, da gibt es Änderungen im Leben. Aber es war nur eben eine Erkenntnis und noch nicht die wirkliche Umkehr und Reue. Das wirkliche Annehmen des Opfers des Herrn Jesus. Und das ist gefährlich, wenn man nur erkennt, aber nicht dann wirklich die Umkehr durchzieht. Denn dann ist es möglich, dass man dann wieder mitgerissen wird und das Letzte wird Ärger sein. Und es wäre dann kann man sagen, es wäre besser, sie hätten das nie erkannt. Aber auch da geht es ganz klar nicht um Wiedergeburt. Das sagt der Bibeltext nicht. Und jeder, der solche Verse benutzt, um zu beweisen, ein Wiedergeborener kann verloren gehen, macht sich einfach schuldig, dass er mit der Bibel nicht richtig umgegangen ist. Also, dann gehen wir zu 1. Johannes 5, Vers 16 bis 17. 1. Johannes 5, 16 bis 17. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so wird er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode. Nicht für diese sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Und es gibt Sünde, die nicht zum Tode ist. Aufgrund dieser Stelle wird behauptet, es gibt Sünde zum Tod, also können Gläubige wieder verloren gehen, den ewigen Tod erleiden. Nun, im Bibeltext steht nichts vom ewigen Tod, sondern es steht Sünde zum Tod. Und wir kennen das als Beispielen in der Bibel. Ananias und Sapphira, in Apostelgeschichte 5, 1 bis 10, die gehörten zur Gemeinde in Jerusalem und dann haben sie sich verschuldet vor Gott und das hat dazu geführt, dass beide, der Mann und die Frau, gestorben sind. Nun, was sagt der Bibeltext? Die haben den körperlichen Tod erlitten. Es wird gar nichts gesagt, was jetzt in der Ewigkeit mit ihnen geschehen wird. Aber sie sind gestorben aufgrund von Sünde in der Gemeinde. Da kann man sagen, das war Sünde zum Tod. Sünde, die zum körperlichen Tod führte. Waren sie jetzt bekehrt? Wiedergeboren? Das kann man mit dem Text weder so noch so beweisen. Wir sind einfach faktisch, die gehörten zur Gemeinde, sie haben gesündigt, sie starben, Sünde zum Tod. Nun, ein anderes Beispiel, 1. Korinther 11, 30 bis 32. Dort sagt Paulus, dass die Korinther das Abendmahl auf unwürdige Weise feierten. Und er erklärte, deshalb sind etliche unter euch schwach und krank. Ein Gutteil entschlafen. Waren einige gestorben. Aber in diesen Versen sagt er, dass Gott sie züchtigt, damit sie nicht mit der Welt verurteilt würden. Und das Wort züchtigen ist übrigens auf Griechisch paideio, das heißt Kinder erziehen. Durch Zucht. Also, es geht, gerade in dieser Stelle kann man sagen, diese Korinther sind nicht verloren gegangen, sondern die mussten frühzeitig sterben. Das war Gottes Zucht über ihre Sünde. Aber das Ziel ist, damit wir, Vers 32, wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, also durch Kindererziehung gezüchtigt, auf dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Das heißt also, diese Gestorbenen werden nicht vor dem großen weißen Thron mit den Verlorenen in Offenbarung 20, Vers 11 erscheinen. Dort wird die Welt verurteilt, sondern das ist ein anderer Weg. Aber es ist Gottes Zucht über Sünde. Und das zeigt nun, nie kann ein Gläubiger sagen, ja, ich bin ja jetzt errettet, jetzt kann ich leben, wie ich will. Nein, dann kommt der Gläubige unter die Zucht Gottes. Und Gott macht einen Wiedergeborenen verantwortlicher als einen Gottlosen. Und darum steht auch in 1. Petrus 4, Vers 17 bis 18, es ist die Zeit gekommen, dass das Gericht anfange an dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, ich lese das genau vor, wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende der sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Also Gott züchtigt die Seinen und hier wird gesagt, der Gerechte wird mit Not errettet. Das heißt, da gibt es so viele Klippen auf dem Weg bis zum Ende, wo der Wiedergeborene durch Gottes Macht bewahrt wird. Aber man muss sagen, dieser Weg ist eigentlich ein Weg mit Not, dass er das Ziel erreicht durch Gottes Gnade, durch Gottes Macht. Und dann sagt dieser Text, aber wenn das schon bei den Gerechten mit Not ist, was ist denn mit den Gottlosen? Wo will der erscheinen? Und so hat Gott verschiedene Wege, wie er uns züchtigen kann. Durch Umstände, durch Menschen und durch Erfahrungen, Erlebnisse, durch Unfälle, durch Krankheit. Es gibt alles Mögliche, aber Gottes Ziel ist, zur Umkehr zu führen. Die schwerste Form der Zucht über einen wahren Gläubigen ist das vorzeitige Sterben. Das soll uns natürlich nicht dazu führen, dass wir dann so beurteilen, aha, der ist jetzt gestorben, das war wahrscheinlich, es geht nicht darum, dass wir damit beurteilen können, aber dass wir grundsätzlich wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und man kann auch davon ausgehen, dass wenn jemand wirklich so betroffen wäre, dass Gott ihm das bewusst macht. Also das, davon gibt es auch ein Zeugnis, wie jemand wirklich todkrank wurde. Und er selbst hat gesagt, das ist Gottes Zucht über mich. Und wenn er es sagt, dann habe ich es ja nicht selber gesagt. Aber das zeigt auch, wie oberflächlich es ist, wenn man sagt, ja, wenn man an die Heilssicherheit glaubt, dann führt das dazu, dass man oberflächlich und lebt, wie man irgendwie will. Das ist nicht wahr. Dann sieht man die Erziehungswege Gottes nicht. Und den Ernst dieser Erziehungswege. Nun kommen wir zur Offenbarung 2. Ich habe hier alle 7 Stellen aufgeführt. Denn bei jedem Sendschreiben sagt der Herr Jesus, wer überwindet, dem werde ich. Und dann kommen Verheißungen für die Zukunft. Für die zukünftige Herrlichkeit. Jetzt kann man argumentieren, ja, sieht man, hier wird an 7 Versammlungen, 7 Gemeinden Botschaften übermittelt. Und dann wird gesagt, nur die, die überwinden, werden das Endziel erreichen. Jetzt hat man hier wieder einen Denkfehler gemacht. Man meint, wenn man zu einer Gemeinde gehört, oder in diesem Fall zu einer Gemeinde gehörte, wie Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira und so weiter, dann war man automatisch 100% wiedergeboren. Nein, es ist so, dass schon Paulus sagt in Galater 2, Vers 4, es war aber der neben eingeführten falschen Brüder wegen. Schon damals gab es solche, die sich unter die Gläubigen gemischt haben, aber die waren nicht wiedergeboren. Und Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, 29 zu den Ältesten von Ephesus, es werden verderbliche Wölfe zu euch hineinkommen und sie werden der Herde nicht schonen. Und dann sagt Judas in Judas 4, denn es haben sich Menschen neben eingeschlichen, Gottlose, die die Gnade Gottes in Ausschweifung umkehren. Also Leute, die sagen, wir haben die Gnade Gottes und darum können wir sehr lustig leben. Ja? Aber die haben sich neben eingeführt. Und Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 19 von Antichristen, die den Herrn Jesus als Sohn Gottes leugnen und als ewigen Sohn leugnen oder als in seiner Gottheit leugnen. Da sagt er, sie sind von uns ausgegangen. Aber sie waren alle nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein. Da sieht man, die Vermischung gab es schon im ersten Jahrhundert zur Zeit der Apostel. Natürlich hat man Vorsichtsmaßnahmen gehabt. Man hat die Leute nicht einfach zugelassen, sondern man hat sie geprüft. Oder wenn von einer anderen Gemeinde jemand kam, erwartete man ein Empfehlungsschreiben von der Gemeinde, die ihn kannte, die Person kannte. Aber das ist nicht eine Garantie, dass nichtsdestotrotz Menschen sich einschleichen können. Aber es ist schon ein gewisser Schutz. Im Gegensatz zur Situation, wo man einfach alle, die gläubig sind, die können am Abendmahl teilnehmen. So, ja? Und wenn man dann feststellt, sie leben in Ehebruch, dann schließt man sie plötzlich aus. Oder eben gar nicht. Ja, also das ist die Situation für den Anfang. Und so sagt der Herr Jesus, wer überwindet, das sind die wahren Wiedergeborenen in den Gemeinden. Die überwinden. Gemäß der gleiche Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, schrieb auch 1. Johannes 5, Vers 4. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Nicht soll die Welt überwinden, sondern es wird als Aussage gesagt, überwindet die Welt. Jetzt kommt aber noch eine Stelle, Offenbarung 3, Vers 5. Und das ist ein Argument, das immer wieder als Hammerargument benutzt wird. Als besonders starkes Argument. Wer überwindet? Der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Also hier wird doch klar gesagt, dass einer aus der Gemeinde in Sardes, wenn er überwindet, wird er nicht ausgelöscht. Wenn er nicht überwindet, wird er folglich ausgelöscht. Also kann man da wieder verloren gehen. Und das macht dann sehr Eindruck. Was muss man da machen? Da muss man zurückfragen, ja, wann wird ein Mensch ins Buch des Lebens eingeschrieben? Ja, bei der Bekehrung. Wo steht das? Ja. Lukas 10. Der Herr sagt den Jüngern, freut euch nicht, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Ja, da steht ja nicht, dass sie bei der Bekehrung angeschrieben wurden. Da steht einfach, dass sie sich darüber freuen sollen, dass ihre Namen im Himmel stehen. Ja, aber in Philipper 4 wird doch gesagt, am Anfang von den Mitarbeitern des Apostels Paulus, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Ja, natürlich. Die stehen im Buch des Lebens, aber es wird nicht gesagt, wann sie eingeschrieben wurden. Wann wird man eingeschrieben? Und da sieht man wieder, das ist, ja gut, vielleicht hat man es in der Sonntagsschule so gehört. Die Sonntagsschule ist eine ganz wichtige Sache, aber da muss man aufpassen, dass man den Kindern eben nicht sagt, wenn ihr euch bekehrt, dann werdet ihr ins Buch des Lebens eingeschrieben werden, weil die Bibel das nirgends sagt. Und sonst kommen die dann später, ja, wir haben das gelernt, bei der Bekehrung wird man ins Buch des Lebens eingeschrieben. Da sieht man, die Sonntagsschule hat eine riesige Verantwortung. Das ist nicht eine Unterhaltungszusammenkunft für Kinder, damit sie die Eltern nicht stören im Gottesdienst. Nein, das ist ganz wichtig. Jetzt gehen wir aber in die Bibel und da lesen wir zum Beispiel in Psalm 139, Vers 15. Da spricht der David über seine Bildung im Mutterleib. Er spricht darüber, wie er dein Mutterleib geformt wurde, zuerst als ungeformter Knäuel. Das ist der früheste embryologische Zustand. Und da sagt David, meine ungeformte Masse, Vers 16, sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Lebenstage, bevor irgendeiner von ihnen gebildet wurde. Die Lebenstage eingeschrieben im Buch des Lebens. Hier steht einfach dein Buch, aber es geht darum, dass die Lebenstage, so wörtlich nach dem Hebräischen, also die Tage sind eingeschrieben in diesem Buch, also das Buch des Lebens. Aber David kann sagen, im Mutterleib schon waren eingeschrieben. Er sagt nicht, wurden eingeschrieben, sondern waren eingeschrieben. Ja, also vor der Bekehrung. David hat sich erst nach der Geburt und ziemlich später dann bekehrt. So wie das bei uns wahrscheinlich auch so war, ja? Ja. Und dann habe ich noch hinzugefügt, zum Beispiel 2. Mose 32, Vers 33. Dort haben wir die Geschichte vom goldenen Kalb. Und Mose sagt zu Gott, lösche mich aus deinem Buch aus, aus dem Buch des Lebens, damit das Volk überleben kann, das gesündigt hat. Und Gott sagt, wer gegen mich gesündigt hat, der soll ausgelöscht werden. Ja, da geht es also darum, dass eigentlich alle diese Israeliten aus Ägypten waren eingeschrieben, aber durch den Abfall und den Götzendienst konnte es sein, dass sie aus dem Buch des Lebens gelöscht werden. Und schlagen wir mal auf Psalm 69, Vers 28. Das ist ein Kreuzespsalm. Im Neuen Testament wird dieser Psalm auf Jesus Christus bezogen. Und dann am Schluss des Psalmes betet David gegen die, die den Gekreuzigten das heißt, er steht ja nicht Gekreuzigten, sondern der, der unter Gottes Gericht stand, verfolgt haben. Ich lese Psalm 69, Vers 27. Denn den du geschlagen hast, haben sie verfolgt. Und von dem Schmerze deiner Verwundeten erzählen sie. Es geht also um die, die sich gegen Christus gewendet haben. Und dann steht in Vers 29, lass sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben sein mit den Gerechten. Hier wird im Zusammenhang von denen aus dem Volk Israel gesprochen, die Christus verworfen hatten damals. Sie sollen, weil sie Christus, der von Gott geschlagen wurde am Kreuz, verfolgt haben, sollen sie ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens. Das zeigt, Gott schreibt nicht nur die Wiedergeborenen ein, sondern Gott schreibt eigentlich alle Menschen ein, weil Gott für alle Menschen das Leben möchte. Und wenn dann die Gnadenzeit abläuft, beim Tod oder in gewissen Fällen schon vorher, löscht Gott eine Person aus dem Buch des Lebens aus. Und einmal vor dem großen weißen Thron, am Ende nach dem tausendjährigen Reich, wird das Buch des Lebens geöffnet werden und Gott wird beweisen, eure Namen stehen nicht darin. Sie waren einmal darin, aber ihr habt nicht gewollt. Und dann werden sie in den Feuersee geworfen. Also diese Androhung oder beziehungsweise diese Verheißung, wer überwindet, der wird nicht ausgelöscht werden, bedeutet, solche, die wiedergeboren sind, die bleiben in dem Buch des Lebens, im Gegensatz zu den Gottlosen. Jetzt kommen wir zu den Stellen für die Heilssicherheit. Gewisse haben wir ja schon behandelt. Gerade Johannes 6, Vers 51. Ich habe dort schon erklärt, es geht um den Aorist. Wer den Akt des Essens vom Brot des Lebens vollzieht, wird leben in Ewigkeit. Also die echte Bekehrung führt dazu, dass jemand ewig lebt. Dann in Johannes 10, Vers 27, sagt der Herr Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Also hier wird gesagt, niemand kann die Schafe des Herrn Jesus aus der Hand des Herrn Jesus rauben. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters rauben, eine doppelte Versicherung. Und dann heißt es, sie gehen in Ewigkeit nicht verloren. Und das Nicht ist im Griechischen doppelt, zweimal das Wort, u, me, beides heißt nicht, nicht. Ja? U heißt nicht, me heißt nicht. U, me, sie gehen nicht verloren, muss man auf Deutsch übersetzen. So betont. Und nicht nur nicht verloren, sondern sie gehen in Ewigkeit nicht verloren. So stark gibt der Herr für seine Schafe die Sicherheit. Dann Johannes 14, Vers 16, da sagt der Herr Jesus den 11 Jüngern, wohlverstanden, Judas ist weg, und er sagt, der Heilige Geist bleibt in Ewigkeit bei euch. Nicht er soll oder er möge, sondern eine Aussage. Römer 5, Vers 1 sagt Paulus, nachdem wir durch Glauben gerechtfertigt worden sind, aus Glauben haben wir Frieden mit Gott. Der Ausdruck gerechtfertigt, die kaiotentes, ist im Griechischen ein Partizip aorist. Das heißt eine punktuelle Handlung in der Vergangenheit. Hier. Nun, das bedeutet also, Gott hat, weil wir an den Herrn Jesus geglaubt haben und an sein Blut, hat uns gerecht gesprochen durch Glauben. Was heißt das rechtfertigen? Das bedeutet, Gott nimmt von einem Menschen die ganze Schuld weg. Die ganze Schuld des Lebens. Von der Geburt bis zur Bekehrung, von der Bekehrung bis heute, von heute bis ans Ende des Lebens. Der Herr Jesus hat ja vor 2000 Jahren alle meine Sünden auf sich genommen. Und nicht nur die Sünden bis heute, sondern die Sünden des ganzen Lebens. Und wenn ich zum Glauben, als ich zum Glauben gekommen bin an den Herrn Jesus, hat Gott mich gerechtfertigt. Das heißt, er hat gesagt, dieser Mensch ist gerecht. Obwohl er so viel gesündigt hat. Ja, weil alle Sünden weggenommen sind. Und das ist in einem vollendeten Akt geschehen. Gerechtfertigt aus Glauben. Und da kann man sich fragen, ja, für welche Sünden werde ich dann noch mal bestraft werden in der Hölle? Ja, für die, die in der Zukunft sind. Für die hat Christus auch gelitten. Denn nach 1. Petrus 2 hat er nicht einfach so pauschal gelitten, sondern es heißt, er hat unsere Sünden an seinem Leibe getragen. Jede einzelne Sünde, die wir begangen haben, hat er schon getragen, bevor wir überhaupt einige davon getan haben. Also das ist etwas ganz Gewaltiges, diese Rechtfertigung des Glaubens. Dann Römer 8, Vers 1. Also ist jetzt keinerlei Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Auch das, eine Aussage, keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Natürlich heißt es nachher im Mehrheitstext, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Aber es ist nicht, dass sie nicht mehr verdammt werden, weil sie geistlich leben, sondern das zeichnet diejenigen aus, die in Christus sind. Und dann Römer 8, 33. Also ich muss ein bisschen verlängern, das wäre ja schade, wenn wir das einfach weglassen. Ist das recht, wer gehen muss auf den Zug, darf ruhig gehen. Gehen geht eine Viertelstunde. Gut. Also das wäre jetzt wirklich schade. Das ist der Höhepunkt. Also Römer 8, Vers 37. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und jetzt müssen wir das im Zusammenhang sehen, noch in Vers 33. Dort steht, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Sehen wir, hier geht es wieder um eindeutige Ausdrücke. Gottes Auserwählte. Dann Gerechtfertigte. Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Das sind jetzt eindeutige Ausdrücke. Also für die Auserwählten heißt es, niemand kann sie vor Gott anklagen, sodass sie gerichtet werden. Und die Gerechtfertigten, sie sind von Gott gerechtfertigt, dann gibt es niemand mehr, der sie verdammen kann. Und von diesen wird nun gesagt, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, also weder etwas im Leben jetzt, noch irgendwie im Zusammenhang mit dem Tod, der noch kommen könnte. Weder Engel noch Fürstentümer, also auch keine Dämonen und nicht der Teufel. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Das heißt, nichts, was in der Gegenwart besteht oder noch in der Zukunft bestehen könnte, kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Dann sagt jemand, ja, das ist alles richtig, aber du selber könntest dich wieder lossagen. Ja, wäre dann das nicht etwas Zukünftiges? Wenn ich jetzt in der Zukunft tun würde, dann wäre das etwas Zukünftiges. Also hier steht weder etwas in der Zukunft, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe. Und dann noch, wenn jetzt in diesen 9 Punkten nicht alles erwähnt ist, dann wird noch hinzugefügt zur Sicherheit, noch irgendein anderes Geschöpf. Bin ich ein Geschöpf? Ja, also. Dann 1. Korinther 1, Vers 8, das haben wir schon gesehen. Dort wird einfach als positive Aussage gesagt, dass Gott die Erlösten bis ans Ende befestigt, bis zum Tag unseres Herrn Jesus Christus. In 1. Korinther 15, 51 sagt Paulus, das haben wir heute Morgen gesehen, dass alle Gläubigen, und Paulus geht im 1. Korintherbrief eben von echten Gläubigen aus, da sagt er, wir alle werden verwandelt werden bei der Entrückung. Da haben wir nicht diese Unsicherheit wie im Hebräerbrief. Also die Korinther waren nicht die Hebräer. Bei den Hebräern gab es die Unsicherheit. Und darum haben wir in Hebräer 6 gesehen, wir sind zwar in Bezug auf euch Geliebte von besseren und mit der Errettung verbundenen Dingen überzeugt, wenn wir auch also reden. Es war da ein gewisser Zweifel. Aber diese Sprache finden wir im Korintherbrief nicht. Und auch nicht im Römerbrief. Das muss man beachten. Ja, und jetzt Epheser 1, Vers 13. Dort sagt Paulus zu den Erlösten, und im Zusammenhang geht es um die Auserwählten, vor Grundlegung der Welt Auserwählten, da sagt er, ihr seid, nachdem ihr an das Evangelium geglaubt habt, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und in Kapitel 4, Vers 30 sagt er, ihr seid versiegelt auf den Tag der Erlösung. Das ist dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt zur Entrückung. Der Heilige Geist als Siegel des Auserwählten. Was bedeutet das? Es ist eine Garantie. Gott hat quasi die Bekehrung, auf die die Wiedergeburt gefolgt ist, hat er quasi das Siegel aufgelegt, indem er den Heiligen Geist gegeben hat. Und dieses Siegel soll sein bis auf den Tag der Erlösung. Und das ist etwas sehr Ernstes. Wenn Gott etwas versiegelt, schauen wir mal, wie das war bei den Menschen. In Esther 8, Vers 8, bei den Persern war das so, wenn der König etwas versiegelt hatte, konnte er es nicht mehr rückgängig machen. In Daniel 6, Vers 18 war das so, als der König Daniel in die Löwengrube warf, hat er die Löwengrube versiegelt, damit hinsichtlich Daniels nichts verändert würde. Ja, also die Versiegelung bedeutet eine Garantie, dass das nicht rückgängig gemacht wird. Und es bedeutet auch eine Garantie, dass nichts verändert wird. Und dann haben wir noch etwas Schönes in Offenbarung 5, 2 bis 3. Dort hat das Lamm Gottes im Himmel das Buch mit den 7 Siegeln genommen. Nachdem gesagt worden ist, wer ist würdig, das Buch mit den 7 Siegeln zu öffnen? Und dann weint Johannes im Himmel. Interessant, es gibt die Möglichkeit, im Himmel zu weinen. Johannes weint im Himmel, weil niemand gefunden wird im Himmel und auf der Erde, der das Siegel öffnen könnte. Und dann kommt das Lamm Gottes und öffnet das Buch mit den Siegeln. Das heißt, es gibt niemanden außer dem Herrn Jesus, der ein Siegel Gottes brechen könnte. Es gibt nichts, also auch mich nicht, auf Erden, auch nicht dich, der das Siegel Gottes brechen könnte. Und der Herr Jesus macht es nicht. Denn er sagt in Johannes 6, Vers 44, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Dann haben wir Philipper 1, Vers 6 schon gesehen. Gehe ich nicht mehr drauf ein. Kolosser 2, Vers 13, dort sagt Paulus, dass Gott uns alle Sünden vergeben hat. Und es geht dort um das Sterben des Herrn Jesus als Triumph. Nun, wenn jemand depressiv wird wegen Schuldgefühlen, dann kann er die Depression lösen mit Kolosser 2, Vers 13. In einem Gerichtsfall musste entschieden werden in den USA, was bedeutet eigentlich das Wort all, alles. Und in diesen Umständen haben sie das dann so definiert, the word all includes everything, but excludes nothing. Das Wort alles schließt jedes Ding ein und schließt kein Ding aus. Also wenn dort steht in der Vergangenheitsform, dass Gott uns alle Sünden vergeben hat, im Zusammenhang mit dem Opfertod des Herrn Jesus am Kreuz, dann heißt es, es ist alles vergeben. Das ist Rechtfertigung wieder. Ich stehe vor Gott als einer, dem Gott alles abgenommen hat. Und dann haben wir schon gesehen, 2 Timotheus 1, Vers 12, habe ich schon erwähnt, Gott wird das ihm anvertraute Gut der Erlösten bewahren bis auf jeden Tag. Und 2 Timotheus 2, Vers 11, wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Also jeder Gläubige ist jemand, der sagen kann, ich bin mit Christus gekreuzigt, dann wird er auch mit Christus leben. Und nun eine ganz schöne Stelle, Hebräer 10, Vers 14. Dort steht, denn durch ein Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Also er hat in Vergangenheitsform abgeschlossen. Er hat auf immer da vollkommen gemacht durch ein Opfer. Das heißt dadurch, dass Gott dem echt Bekehrten alle Schuld vergibt, steht er vor Gott als einer, der vollkommen ist. Und das Wort immer da habe ich hier noch hingeschrieben. Griechisch dienekes bedeutet immer da, ununterbrochen, fortdauernd, immer. Fortdauernd vollkommen gemacht. Da kann jemand sagen, aber ich fühle mich nicht gerade sehr vollkommen. Aber in Gottes Augen bin ich vollkommen, denn Gott sieht mich in Christus, er hat mir alle Sünden vergeben. Und wenn alles Böse weg ist, was bleibt denn noch? Aber hier steht ja noch etwas. Auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Des Präsens. Die also fortdauernd in der Heiligung fortschreiten. Das ist das Kennzeichen der wahren Gläubigen, dass sie im Glaubensleben auch Fortschritte machen und immer, wenn sie das erkennen, das nicht recht ist, das in Ordnung bringen. Das ist die fortschreitende Heiligung. So müssen wir unterscheiden zwischen Stellung und praktischem Zustand. In Epheser 5 zum Beispiel sagt Paulus, ihr seid Kinder des Lichts. Und dann sagt ihr, wandelt als Kinder des Lichts. Das ist Noblesse oblige, Würde verpflichtet. Also wenn wir Kinder des Lichts sind, dann sollen wir auch leben wie Kinder des Lichts. Und so kann man viele Stellen zeigen, wie jetzt hier, wenn wir durch Christus vollkommen gemacht sind, dann sollen wir auch in der Heiligung fortschreiten. Wenn wir von Gott gerecht gesprochen sind, dann sollen wir auch gerecht leben. Dann 1. Johannes 5, Vers 4, habe ich schon erwähnt. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. 1. Petrus 1, 3 bis 5 haben wir mehrmals angeschaut. Und dann Judas 24, in diesem Lob am Schluss des Briefes wird gesagt, dass Gott die Macht hat, die Erlösten zu bewahren und sie dann einmal tadellos vor sich hinzustellen. Da wird wieder auch diese bewahrende Macht Gottes gezeigt. Wenn wir auf uns vertrauen würden, dann müssten wir verzweifeln. Wer kann garantieren, dass wir in 2 Jahren nicht irgendwie komisch werden oder beginnen zu spinnen? Ja, es gibt's. Ich habe das erlebt. Wie Leute, die waren ganz auf einem klaren Weg und mit der Zeit begannen sie zu spinnen. Wer kann für sich die Garantie geben? Niemand. Wir müssen immer Angst haben. Aber es ist Gottes Macht, Gottes Gnade, die uns Gewissheit gibt. Und so kommen wir zum nächsten Thema. Der Heilige Geist wirkt Heilsgewissheit. In Römer 8, Vers 16 heißt es, dass der Heilige Geist unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, der Heilige Geist bewirkt im Gläubigen die innere Überzeugung, ich gehöre zu denen, die wiedergeboren sind. Nun, Wie geschieht das? Wir erleben das auch, dass jemand sich wirklich bekehrt hat und er hat keine Gewissheit. Er zweifelt immer wieder. Und dann könnte er denken, ja gut, ich bekomme ja das Zeugnis nicht, dann ist etwas falsch. Ja gut. Darum hat Johannes den ersten Johannesbrief geschrieben. Und er schreibt Kapitel 1, 2, 3, 4, 5. Und dann sagt er in Kapitel 5, warum er eigentlich den Brief geschrieben hat. Vers 11. Vers 13. Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Ah, der Brief ist geschrieben, damit man Heilssicherheit, dass man Heilsgewissheit bekommt und sieht, dass man Heilssicherheit hat, ja? Und jetzt habe ich hier am Schluss noch unter dem Titel Kennzeichen einer echten Bekehrung eine Zusammenstellung gemacht. Und da möchte ich noch erwähnen, Punkt 3, Kennzeichen der Wiedergeburt im 1. und im 2. Johannesbrief. In 1. Johannes 2, Vers 3 sagt Johannes, und hieran erkennen wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in diesem ist die Wahrheit nicht. Also, wenn jemand wirklich das Anliegen hat, nach dem Wort Gottes zu leben, dann ist das eigentlich schon mal ein Kennzeichen von einem Wiedergeborenen. Der möchte gehorsam sein im Wort Gottes. Und ich habe dann weitere Stellen, 3 Vers 24, 5 Vers 2 und 3, wird mehrmals gesagt. Also gehorsam gegenüber den Geboten des Wortes. Dann Kapitel 2 Vers 5 wird gesagt, wer aber irgend sein Wort hält, in diesem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Das ist mehr als nur seine Gebote halten. Nicht wahr, wenn die Mutter sagt der Tochter, du solltest um 4 Uhr die Wäsche abnehmen und dann geht sie. Das ist ein klares Gebot. Aber wenn es um 3 Uhr beginnt zu regnen und die Tochter nimmt dann die Wäsche ab, dann hält sie ihr Wort, weil sie genau weiß, wie die Mutter denkt. Natürlich im Prinzip um 4 Uhr, aber wenn es regnet, natürlich um 3 Uhr. Braucht man nicht mal ein Handy dafür. Und so ist es auch, der Wiedergeborene hat ein Anliegen, nicht nur einfach so, ja gut, da steht es jetzt ausdrücklich, sondern dass er durch das Lesen des Wortes Gottes auch immer mehr sieht, wie Gott denkt und eben sein Wort halten will. Wer seinen Bruder liebt in Tat und Wahrheit, habe ich hier mehrere Stellen angegeben, wer die Gerechtigkeit tut, und zwar ist es Präsenz, das heißt, wer die Gerechtigkeit fortdauernd tut, dann Kapitel 3, Vers 2, wer sich selbst reinigt, Präsenz, wer sich immer wieder reinigt, also wer ständig auch bemüht ist, sein Leben in Ordnung zu bringen, wenn er gesündigt hat, das nicht stehen lassen will, sondern es ordnet, da kann man sagen, das ist ein Wiedergeborener. Und dann kommt diese schwierige Stelle, da wird gesagt in Kapitel 3, Vers 6, 9, dass der Wiedergeborene sündigt nicht. Und die Stelle ist ganz einfach, ist Präsenz. Und wir wissen, Präsenz im Griechischen ist diese fortdauernde Handlung. Also wer nicht fortdauernd sündigt. Das heißt, das Kennzeichen des Wiedergeborenen ist, dass er nicht in der Sünde lebt. Und so seinen Weg geht bis zum Schluss. Sondern dass er bereit ist, sein Leben zu bereinigen. Dann, wer das Zeugnis des Geistes hat, 3 Vers 24, wer Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, 4 Vers 6, wer auf das Wort der Apostel hört, ganz interessante Stelle, wer auf uns hört, ist aus Gott. Wer nicht auf uns hört, ist nicht aus Gott. Das ist eine ernste Warnung für solche, die sagen, ja, das hat Paulus gesagt. Das ist sehr ernst. Wenn wir so über das Wort Gottes urteilen, dann 4 Vers 7, wer liebt, da steht nicht, wen lieben, sondern wer diese göttliche Liebe hat in seinem Herzen, dann 4 Vers 13, wer von seinem Geist erhalten hat, wer Gott liebt, 5 Vers 2, wer die Welt überwindet, 5 Vers 5, wer also auch den Wunsch hat, sich nicht diesem Zeitgeist einfach so anzupassen, sondern eben diesen Zeitgeist sich auch entgegensetzt. Das ist ein Kennzeichen des neuen Lebens. Und das ist eben Christus in uns. Wer an den Namen des Sohnes Gottes glaubt, 5, Vers 13. Und dann 5, Vers 18, wer sich selbst bewahrt. Und 2. Johannes 9, wer in der Lehre über die Person Christi bleibt. Die Lehre über Christus, seine Gottheit, seine wahre Menschheit, seine Sündlosigkeit und so weiter. Das ist die Lehre Christi, die Lehre über die Person Christi. Und das sind alles Kennzeichen. Und Johannes hat das geschrieben, damit die Gläubigen sich selber prüfen können. Und da können sie erkennen, ja, das ist bei mir. Natürlich bin ich nicht ein vollkommener Mensch. Jakobus hat gesagt, wir alle straucheln oft. Seid nicht viele Lehrer. Nein, aber ich bin jedes Mal so traurig, wenn ich eben doch versagt habe. Und ich will das auch in Ordnung bringen. Dann ist das ein Kennzeichen des neuen Lebens. Aber wenn jemand sagt, ja gut, wenn wir gerettet sind. Also wie man das jetzt heute da gehört hat, das ist ja ganz toll, dann kann man so leben, wie man will. Dann kann man als Christ Disco machen. Wir sagen nämlich Disco, sondern wir sagen eine Jesus-Party und so weiter. Ja, wer so oberflächlich über Sünde und Weltförmigkeit spricht, da muss man fragen, was ist da geschehen? Aber wenn man wirklich den Wunsch hat, dem Herrn nachzufolgen, auf sein Wort zu hören, dann ist das eben eine ganz wichtige Bestätigung, die uns dann hilft, dieses Zeugnis des Geistes zu bekommen, dass wir Kinder Gottes sind. Und zum Schluss, ich muss jetzt das mit dem Lohn für die Treue der Erlösten weglassen, das können wir dann ein anderes Mal vielleicht behandeln, einen Bibelschulentag. Zwei ernste Warnungen. Wer das Heil von der Treue des Erlösten abhängig macht, denkt katholisch. Ja, das ist Glaube plus Werke. Aber wir müssen wieder evangelisch, das heißt dem Evangelium verpflichtet denken. Durch Glauben allein werden wir gerettet und dann sollen die Werke folgen als ein Beweis des wahren Glaubens. Und noch etwas Verheerendes, wenn jemand sagt, nein, wir können nie wissen in diesem Leben, ob wir nicht wieder abfallen. Wieso nicht? Ja, dann wäre ja die Willensfreiheit eingeschränkt. Aha, und dann im Himmel haben wir keinen Willen mehr. Ja, doch. Ja gut, wer sagt uns das, wenn wir dann mal 10.000 Jahre, so steht es doch in dem Lied, Amazing Grace, erstaunliche Gnade, wenn wir da 10.000 Jahre in der Herrlichkeit sind, wer sagt mir dann, dass ich nicht sage, jetzt möchte ich nicht mehr? Oder sagen wir in 2 Milliarden Jahren in der Ewigkeit, plötzlich wieder ein Abfall. Das ist ja verheerend. Ja, dann schon nicht mehr. Ja, warum dann nicht? Ja, Gott macht das wieder. Aha, Gott macht dann und jetzt nicht. Aber er sagt in seinem Wort, dass wir durch Gottes Macht bewahrt bleiben als Wiedergeborene, bis dass der Herr Jesus wiederkommt. Und wir sind versiegelt auf den Tag der Erlösung. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir so in der Ruhe zusammen sein konnten, dein Wort studieren konnten, uns freuen durften an all diesen herrlichen Wahrheiten, die wir in deinem Wort entdecken dürfen. Und Herr Jesus, du wirst uns so richtig groß, wenn wir sehen, welches Heil du vollbracht hast. Und wir sind so dankbar, dass alles von dir abhängt. Und nicht von uns, sonst würde alles zerbrechlich sein, wie eine Flasche. Herr Jesus, aber du hast das Horn des Heils aufgerichtet für uns. Diese Festigkeit und Gewissheit ist gegründet allein in dir. Und so bitten wir, dass du uns allen hilfst, wirklich den Weg mit Entschiedenheit und Treue zu gehen, in der Heiligkeit Fortschritte zu machen, nicht damit wir errettet werden, sondern aus Freude an diesem Heil, das du uns errungen hast am Kreuz von Golgatha. Komm du jetzt auch mit uns, wenn wir nach Hause gehen, bewahre uns, halte deine schützende, mächtige Hand über uns. Amen.